Freunde, der Philipp Pflieger ist zu Gast im Calisthenics Podcast. Philipp ist ein unfassbar krasser Läufer, gehörte in seiner aktiven Zeit zu der Elite in Deutschland, war sogar bei Olympia. Das heißt, der Mann hat richtig viel erlebt, der hat richtig viel zu erzählen. Es war ein unfassbar geiler Podcast. Zwischendrin hat er mal ganz kurz einen Frosch verschluckt und musste Wasser nachholen. Deswegen verzeiht ihm den kleinen Ausrutscher. Das zeigt einfach nur, wie ehrlich und offen und wie nicht geskriptet das Ganze hier läuft. Kann passieren. Ansonsten war es ein super geiles Gespräch, hat richtig Spaß gemacht und wir haben davor den ganzen Tag gemeinsam verbracht, was dazu führt, dass wir extrem viel davor schon besprochen haben und ich hatte eigentlich noch so viele Fragen, deswegen sind wir eigentlich gar nicht zu allem gekommen, was ich eigentlich auch besprechen wollte. Weil es gibt da noch so viel mehr darüber zu berichten, was den Laufsport betrifft und natürlich auch, wie man Calisthenics mit Laufen zusammenbringen kann und wie man das im Idealfall kombiniert trainiert. Da sind wir am Schluss vom Podcast dann nochmal im Detail darauf eingegangen, aber das kann noch viel, 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 viel mehr ausgebaut werden. Deswegen wird es früher oder später auch mal noch eine zweite Folge mit ihm geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, ja, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Interview. Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen, vor allem auch, was dann hinten raus die Trainingsplanung gestaltet, auch wie man mit Laufen anfangen kann, wie man dann da die ersten Einheiten gestaltet und so weiter und so fort. Da hat er coolen Input mitgegeben und deswegen saugeile Episode. Wie immer, Dienstag kommen die neuen Folgen mit Gästen. Deswegen Calisthenics Podcast abonnieren und gerne auch schon mal eine gute Sternebewertung dalassen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Interview. Diese Episode wird dir präsentiert von Pull-Up & Dip. Das ist ein innovatives Unternehmen, das seit 2016 hochwertiges Zubehör für das Training mit dem eigenen Körpergewicht entwickelt und produziert. Die Marke wurde aus der Idee geboren, eine mobile Klimmzugstange zu schaffen, die flexibles Training überall ermöglicht. Das ist die Pull-Up & Dip-Stange, da kann man Klimmzüge daran machen, dann die Stange um 180 Grad drehen und hat dann einen portablen Dip-Barren, was das ganze Training sehr ganzheitlich gestaltet, aber auch vielfältig und flexibel. Die Mission von Pull-Up & Dip ist es, den SportlerInnen weltweit ein 100% flexibles und unabhängiges Training zu ermöglichen und das an jedem Ort und zu jeder Zeit, also genau den Calisthenics-Aspekt, den den Sport so ausmacht. Sie bieten eine Vielzahl an Produkten, darunter Klimmzugstangen, Widerstandsbänder, Ringe, Chalk, ganz wichtig für jeden von euch, Liegestützgriffe und vieles mehr. Zu den neuesten Produkten gehört einfach ein dynamischer Trainingsgriff und verschiedene Bundles, wo ein ganzes Paket an nützlichen Equipment zu dir kommt. Das heißt, sie haben sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, was braucht man alles, wenn man mit Calisthenics, mit dem eigenen Körpergewicht anfangen möchte zu trainieren, was braucht man da an sinnvollem Equipment und hat das dann alles zusammen in ein Bundle gepackt, um dann direkt gesammelt das Richtige für zu Hause zu haben. Die Produkte von Pull-Up & Dip sind einfach auch bekannt für ihre Premium-Qualität, denn das komplette Produktteam steckt einfach super viel Zeit und Energie in die Entwicklung von neuen und innovativen Trainingsequipment. Hier ist das Ziel, es immer ein Stückchen besser zu machen, zum Beispiel der Dip-Belt mit Schutzkappen fürs T-Shirt. Der ein oder andere kennt es vielleicht, wenn man den Karabiner des Dip-Belts schließt vor dem Körper, ist immer ein bisschen T-Shirt mit in dem Karabiner. Somit haben die ganzen T-Shirts oftmals Löcher und um das eben zu vermeiden, haben sie jetzt eine Schutzkappe da integriert, damit das eben nicht mehr, ja, vorfällt. Die Marke hat bereits über 500.000, also eine halbe Million zufriedene Kunden, Kundinnen in über 70 Ländern und ist bekannt für ihren hervorragenden Kundenservice, weil man bekommt auch bis zu 5 Jahre Garantie. Also, wenn ihr euer Calisthenics aufs nächste Level bringen wollt, schaut euch einfach mal unbedingt die Produkte von Pull-Up & Dip an. Ihr findet sie auf pullup-dip.de und wenn ihr den Rabattcode PODCAST10, also PODCAST10, wichtig dabei, ganzen Buchstaben groß geschrieben, 10 zusätzlich verwendet, bekommt ihr sogar 10% auf eure erste Bestellung. Also, worauf wartet ihr noch? Bestellt euch jetzt gerne eure Klimmzugstange, Ringe, irgendein anderes Zubehör und startet richtig, richtig durch mit Pull-Up & Dip. Wir verwenden das Equipment bei uns im Gym ebenso und bei uns noch nie etwas kaputt gegangen. Deswegen kann ich das zu 100% empfehlen. Plus, wir arbeiten mit der Marke schon sehr lange zusammen. Vielleicht weiß es der ein oder andere auch schon. Und genau aus diesem Grund bin ich da sehr dankbar für diese super Zusammenarbeit. Und ja, wünsche euch jetzt viel Spaß im Training.
Ja, Philipp, es ist schwierig, jetzt noch ein Intro zu finden, weil am Ende des Tages sind wir jetzt schon seit 4 Stunden unterwegs und haben schon unfassbar viel gesprochen, trainiert, alles schon hinter uns gebracht und jetzt zum Podcast. Aber vielen Dank für deine Zeit und erstmal herzlich willkommen im Calisthenics Podcast.
Ja, Felix, vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei euch hier in München sein darf. Ich muss sagen, vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass wir die Agenda einfach nochmal ein bisschen gedreht haben. Nicht zuletzt auch, weil unser gemeinsamer Freund Kai ja sich da noch mit reinbegeben hat in unsere Tagesplanung und wir das Ganze mit Mittagessen und Training alles ein bisschen umgebaut haben, weil so haben wir uns schon ein bisschen kennenlernen dürfen sozusagen und hat auf jeden Fall schon viel, viel Bock gemacht. Und ja, freue mich jetzt natürlich auf unser Gespräch hier bei euch im Podcast.
Ich habe endlich mal einen professionellen Läufer hier, was tatsächlich auch von der Community gewünscht wurde, okay, weil viele, die bei uns oder generell die Leute, die Calisthenics machen, die trainieren 2, 3, manchmal 4 Mal die Woche, bauen aber gerne auch 1, 2 Laufeinheiten die Woche mit ein. Also das ist wirklich so der Durchschnittshörerinnen von dem Podcast, aber auch Kunden, die bei uns trainieren. Und da möchte ich heute mit dir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie könnte man das aufbauen? Wie sieht auch so das Training ein bisschen aus? Jetzt aber als allererstes will ich erstmal auf dich als Sportler eingehen. Du bist schon Olympia mitgelaufen, was, glaube ich, das Höchste ist, was man erreichen kann, was richtig, richtig geil ist. Bist professioneller Läufer, machst es eigentlich dein Leben lang schon. Und da möchte ich mal so ein bisschen mit eintauchen, wie du überhaupt zu dem Sport gekommen bist. Wo haben wir ja gerade vorhin auch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Wie ging das eigentlich los?
Ja, also ich fange gleich mal mit einem kleinen Einwurf an, in Anführungszeichen. Also ich würde mich jetzt nicht mehr als Laufprofi bezeichnen, vielleicht auch als Laufexperte oder wie auch immer man den Claim heute fassen möchte, denn ich habe ja quasi letztes Jahr, Anfang des Jahres, jetzt fast ein Jahr her, die professionelle Laufbahn, also solange ich das ja auch dann als Beruf ausgeübt habe, tatsächlich beendet, um auch ein bisschen mehr Zeit für Family und so zu haben. Ja, trotzdem wahrscheinlich immer noch natürlich mit dem ganzen Weg, den man hinter sich hat, dem ganzen Wissen irgendwo sicherlich Experte auch noch, was das Thema Laufen anbelangt. Und wie kommt man zum Laufen? Das ist natürlich generell erstmal Laufen eine, glaube ich, sehr dankbare Sportart, wo man jetzt nicht, es ist nicht wahnsinnig elitär, man braucht nicht fancy Equipment. Also die Einstiegshürde, laufen zu gehen, ist erstmal relativ gering, was es ja auch so ja, so attraktiv, glaube ich, für viele Menschen macht. Das ist erstmal ganz gut. Und bei mir war es so, wie das wahrscheinlich bei vielen vielleicht ist, aber bei mir war es durch die Family. Ne? Also man denkt manchmal, das kommt in Interviews auch gerne mal raus, dass wenn du vielleicht mal gewissen sportlichen Erfolg hattest, wenn du vielleicht mal bei Olympischen Spielen warst, dass man aus einer wahnsinnig leistungssportlichen Familie kommt und die Eltern waren Leistungssportler und die haben die Kinder gedrillt und keine Ahnung. Das ist natürlich kompletter Quatsch gewesen bei uns. Aber was ich schon glaube und das jetzt als junger Vater auch schon ein bisschen man da ein Auge oder ein Gefühl dafür bekommt, ist, dass sich Kinder natürlich wahnsinnig stark an Eltern orientieren, beziehungsweise was Eltern vorleben. Ja? Und bei uns war es halt so, dass mein Vater eigentlich, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, immer zumindest so vielleicht 5-mal die Woche erstmal die Laufschuhe genommen hat und nochmal eine Runde laufen gegangen ist.
Und ah, krass.
Dann habe ich quasi als damals, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre alt schon immer gesagt, ja, ich will da mitlaufen, ich will da mitlaufen und so. Und irgendwann hat er dann nach seinem Lauf gesagt, okay, gehst eine Runde mitlaufen, dann war das halt, keine Ahnung, wir haben am Rand von unserem Dorf da gewohnt, keine Ahnung, 500 Meter, 600 Meter zum Waldrand und zurück oder so. Und am nächsten Tag habe ich halt wieder gefragt und so ging das immer weiter. Und mir hat das offensichtlich schon als Kind, ja einfach die, das ist ja ganz weit weg von irgendeinen sportlichen Ambitionen, die reine Bewegung des Laufens offensichtlich ja so viel Spaß gemacht, dass ich das immer wieder machen wollte. Und nach einem kurzen und extrem erfolgreichen Abstecher zum Fußball, wie es bei den meisten ist, da haben dann der damalige Fußballtrainer schon gesagt, ja, also er wird mir jetzt doch nahelegen, dass das vielleicht ohne Ball bin ich besser aufgehoben. Und war auch dann für so ein Leichtathletik-Sichtungsprogramm bei uns in der Gegend, war dann beim Kleinleichtigen-Verein, da hat man erstmal auch Spielspaß, Leichtathletik gemacht, total gut, sollte man so machen. Aber dann auch bei einem Sichtungsprogramm für den nächstgrößeren Verein bei uns in der Region.
Wie alt warst du da?
Da war ich so 9, 10 Jahre alt. Also ich glaube, Fußball habe ich mit 7 gespielt. 8, 9 war dann ein ganz kleiner Dorfverein, Leichtathletik bei uns. Ich komme aus der Stuttgarter Gegend, ganz grob. Und dann wurde damals so, war ein bisschen so ein Ding, das hat man auch in den Zeitungen gelesen, ja, der VfL Sindelfingen, die suchen eben neue Talente und eine damals auch ehemalige Sprinterin, die auch schon mal bei Olympia war, versucht da so eine Leichtathletik-Schule auch ein bisschen mit aufzubauen. Und das hat mir Spaß gemacht und habe gesagt, da melde ich mich an. Ja, komplett sang- und klanglos durchgefallen auf jeden Fall.
Krass.
Überhaupt nicht auffällig gewesen, weil, und das ist aber auch total nachvollziehbar, damals auch ich war als Kind immer so der Typ Spätentwickler, einer der kleinsten, schmächtigsten. Dann wurden da natürlich viele Sachen abgeprüft bei diesen, wo man versucht, Talente zu identifizieren, viele Skills abgeprüft, die jetzt sich wenig im Ausdauersport wiederfinden. Also Schnelligkeit, Sprungkraft, generell Stärke, so Sachen. Du bist ja überall komplett am Versagen gewesen. Aber mein damaliger Schulfreund, der ist eben gesichtet worden, der hat dann zur Bedingung gemacht, dass ich aber mitkommen muss, damit er dahin geht. Und so bin ich überhaupt erst zum VfL Sindelfingen gekommen. Krass. Was wie oft im Leben natürlich ein krasser Zufall ist. Und da aber dann viel anderes darauf gebaut hat, weil da natürlich dann durchaus auch verschiedenste Trainingsgruppen waren, je nach Schwerpunkt. Also da gab es natürlich eine Sprintgruppe, da gab es eine Sprunggruppe, also Hochsprung, Weitsprung, es gab Stabhochsprung, es gab auch Wurf und natürlich gab es auch eine Lauftrainingsgruppe, wo dann irgendwann doch auch ein Trainer gesagt hat, er ist vielleicht nicht der Schnellste und vielleicht springt auch nicht am höchsten, aber so vom Laufstil und von der Bewegung und vom natürlich auch Körperbau damals so, glauben Sie, das mit dem Laufen könnte vielleicht passen.
Ist dein Kumpel auch so erfolgreich darin geworden?
Leider muss man sagen, dass das ist irgendwie dann, weiß ich gar nicht, es ist ernüchternd so ein bisschen zu sehen, aber der ist leider, ich glaube, der hat es übers Teenageralter nicht geschafft, da wo der erste große Drop-off ja oft stattfindet, wo dann andere Interessen im Leben spannender werden, Party machen und solche Dinge. Der hat dann damals aufgehört, der war tatsächlich bei diesen Sprintsachen sehr begabt, aber hat dann irgendwann für sich andere Prioritäten gesetzt. Und ich finde immer so, Teenageralter ist so ein Ding, wo viele Talente in Deutschland dann verloren gehen. Also, mein Gott, jedem das seine, was er für Schwerpunkte setzen möchte, aber wo man halt merkte, hättest du auch aus deinen Fähigkeiten bestimmt, wenn du gewollt hättest, noch mehr machen können. Und dann ist so der Klassiker eigentlich Abi-Zeit bzw. der Übergang zu, was kommt nach einem Abi. Ist es eine Ausbildung, ist es ein Studium, ist es vielleicht direkt, weiß ich nicht, Job oder was auch immer. Da gehen auch nochmal viele verloren, weil dann diese Doppelbelastung halt extrem wird und du sehr auf dich alleine gestellt bist. Aber für mich war Laufen immer Spaß in allererster Linie. Und ich fand es total motivierend, damals in dem Alter mit 13, 14, da bist du, oder sind wir damals noch mal 1000 Meter gelaufen, das war die klassische Wettkampfstrecke, dann kam noch 3000 irgendwann, aber 1000 war ich so die populäre Strecke und du hast so schnell natürlich Ergebnisse gesehen. Also du hast ja gesehen, wenn du es statt zweimal in der Woche dreimal trainierst, dann hast du in der Saison darauf natürlich dich total leicht getan, deine Bestzeiten zu verbessern. Und gerade Leichtathletik ist natürlich sehr zahlenorientiert. Und das ist halt total messbar und befriedigend zu sehen, ich trainiere mehr, ich trainiere vielleicht härter und ich werde schneller. Und nicht nur jetzt im Vergleich Mann gegen Mann, also in Wettkampfsituationen, sondern natürlich auch, wenn du Tempoläufe machst, wenn du für dich draußen deine Trainingsläufe machst, die auch mal ruhig sind. Na, wenn du natürlich merkst, dass du plötzlich statt 10 Kilometer, statt 50 Minuten, plötzlich in 45 Minuten beim gleichen Anstrengungsgrad rennen kannst, dann checkst du ja schon noch mit 13 oder 14, dass das ja irgendwie geil ist. So, ja. Ja. Und genau, war zu der Zeit in wirklich keiner Weise, also es ist auch irgendwie Koketterie zu sagen, ich war überhaupt kein Talent, aber ich war kein herausragendes Talent.
Okay.
Weil körperlich, wie gesagt, alles ein bisschen hinterher. Startlinie immer so der kleinste. Aber schon noch gut genug, dass man vielleicht auf eine erste Landeskadersichtung mal eingeladen wurde, dass man es da unter die besten 10, 12 geschafft hat. Aber ganz viele, die damals auch für mich als Riesentalente, die ich da wahrgenommen habe, und von denen, weil du vorher angesprochen hast mit meinem Kumpel von damals, ist dann noch wieder erstaunlich, also es ist mein Resümee nach, weiß nicht, 20 Jahren Hochleistungssport, dass der Talentbegriff wahrscheinlich weiter gefasst werden sollte, als nur das rein auf körperliche Fähigkeiten zu beziehen. Weil von all denen, egal ob es damals Schulfreunde waren, ob es dann vielleicht der erste Landeskader in Baden-Württemberg war, ob es irgendwann dann der Nachwuchsbundeskader war, von ganz vielen, wenn ich jetzt nur meinen Jahrgang nehme, 87, gab es dann halt irgendwann keine mehr. Das aus den verschiedensten Gründen, Verletzungen, andere Interessen, Jobeinstieg, will ich auch gar nicht bewerten.
Arbeitsethik vielleicht auch zum Training.
Unternehmerqualitäten. Aus Verletzungen zurückkommen, mit Rückschlägen umgehen, dass man lernt, diszipliniert zu sein, diszipliniert zu trainieren, langfristigen Plan zu haben, was du machen willst, wo du hinkommen willst. Ja. Hängt auch vom Umfeld ab. Mhm. Hängt natürlich auch von vielleicht Übungsleitern oder Trainern ab, die versuchen schon Kindern sowas mitzugeben, dass es halt um langfristige Entwicklung geht. Und dann natürlich auch darum, ob man das bereit ist anzunehmen. Mhm. Und für mich halt damit einhergehend war, ich habe mich selber eben nie als Supertalent begriffen. Mhm. Ich fand es auch immer spannend, gegen Ältere zu starten. Mhm. Also manchmal gab es das so, dass du halt dann irgendwie am Ende von der Saison noch die Möglichkeit hattest, statt in der U16 noch bei der U18, keine Ahnung, baden-württembergische Meisterschaft nochmal irgendwo mitzulaufen. Ich fand das immer cool, weil ich hatte immer so dieses Mindset, du hast da nichts zu verlieren. Das sind alles Ältere, die sind größer, die sind stärker, die trainieren schon 2 Jahre mehr wie du. Aber ich will mal gucken, wie viele von denen ich packe. Mhm. Und das zu sehen war immer, du bist halt ohne Druck da reingegangen und jeden, den ich geschlagen habe, habe ich als, für mich als Erfolg verbucht. Und das ist natürlich generell auch für später ein nicht schlechtes Mindset, sich an Besseren zu orientieren und zu versuchen, denen nachzueifern oder sich dann von denen auch was abzugucken.
Psychologisch eigentlich voll geil, weil du dich eigentlich automatisch in so eine leichte Underdog-Rolle stellst und dadurch... Genau. Nur gewinnen kannst, und wenn du dann die Leute packst, motiviert natürlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau, und dadurch gehst du mit einer gewissen Leichtigkeit ja irgendwo auch rein, oder?
Genau. Also du musst natürlich schon irgendwo den Switch finden. Es hat dann auch Jahre gedauert zwischen dieser Situation, wo du gegen vermeintlich übermächtige Leute antrittst sozusagen, die fand ich immer leicht. Ich hatte aber auch in dem Alter mit 13, 14 schon... Da war ich trotzdem schon so ehrgeizig, also ehrgeizig genug, dass ich, wenn ich gegen Gleichaltrige gelaufen bin, mir schon einen krassen Druck selber gemacht habe. Das war nie, dass das jetzt von den Eltern kam, dass das von irgendwie von außen eine Erwartungshaltung reingetragen wurde durch deinen Trainer oder durch die Trainingsgruppe, sondern du hast dann schon aber auch gesagt, ich will an dem Tag X, ich will auch abliefern können. Mhm. Und das war schon auch ein Prozess über Jahre, dann da zu lernen, damit umzugehen, das ins Positive zu kanalisieren, dass man lernt, es ist okay, nervös zu sein, weil wenn du... Also ich finde, ich habe da auch fürs Leben, da gibt es auch manchmal im Leben andere Situationen, wo du unter Druck stehst oder wo du vielleicht auch angespannt bist, aber wo du dann lernst, einfach in einem sportlichen Umfeld, wo du dann auch überlegst, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Okay, dann gewinnst du halt da nicht. Ja gut, mein Gott, dann auch kein Drama, du läufst dann nicht Bestzeit, aber das nächste Rennen kommt ja immer so. Du hast immer die nächste Chance eigentlich, wenn du die dann bereit bist anzunehmen. Aber ich fand schon, dass man dann auch mit 13, 14, fand ich schon, relativ früh gelernt hat, mit so Drucksituationen umzugehen. Und ja, langfristig glaube ich, weiß nicht, ob wir später noch im Gespräch darauf zu sprechen kommen, aber dadurch, dass es in meiner Karriere mindestens so viele Tiefen wie Höhen gab, auch wirklich schwere Verletzungen, OPs etc., sich da immer raus zurückzukämpfen oder diesen Willen zu haben, das überhaupt zu machen wahrscheinlich, das hat eigentlich dazu beigetragen, dass ich dann vielleicht irgendwann diesen Kindheitstraum von Olympischen Spielen erleben konnte und weniger mein genetisch in die Wiege gelegtes Talent, sondern wie gesagt, es gab so viele Leute, die, fand ich, oder in meiner Wahrnehmung deutlich besser waren, aber die aus anderen Gründen es nicht geschafft haben, das dann irgendwann auf die Straße zu bringen.
Gab es bei dir so verschiedene, sag ich mal, Ablenkungen in den Startlöchern deiner Karriere, dass du sagst, da war ich mal kurz davor, was anderes zu machen, weil vielleicht Party-Mädels irgendwie interessanter werden? Mhm. Oder sagst du, nee, ich war da eigentlich schon immer so Vollgas fokussiert und habe das andere, sag ich mal, vielleicht hinten angestellt? Oder wie hast du das da so wahrgenommen oder wie war das bei dir?
Also ich hatte, was der Sache sportlich betrachtet gut getan hat, ein sehr sportliches Umfeld oder einen sehr sportlichen Freundeskreis. Okay. Es hat sich dann so ergeben, dass die meisten, oder sagen wir mal, die engsten meiner Freunde, witzigerweise am Ende auch die waren, die alle mit mir in dem Sportverein waren, in Sindelfingen, tatsächlich in der Trainingsgruppe, es waren auch alles Läufer. Und dadurch, dass wir, das waren nicht mal alle jetzt irgendwie zwangsläufig aus meinem Ort, sondern das hat sich dann da ein bisschen gefunden. Wie gesagt, Sindelfingen ist jetzt keine wahnsinnig große Stadt, aber damals hatten wir halt schon auch einen sehr, sehr guten, andere Disziplinen auch, aber vor allem auch eine sehr gute Laufgruppe, vor allem einen Trainer. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Glücksgriff. Harry ist leider auch schon jetzt vor 2 Jahren viel zu früh verstorben, aber der Harry war selber Läufer, ein sehr guter Mittelstreckenläufer gewesen, also auch deutsches Spitzenniveau zumindest, der es irgendwo geschafft hat, eine Rolle zu finden, ich sag mal so väterlicher Freund, für uns, die dann damals so 13, 14, 15, 16 waren, Also es war jetzt nicht diese, das kenne ich von anderen Leuten, die vielleicht, also auch Kaderkollegen von später, die eher aus den neuen Bundesländern kommen, da ist der Trainer oft sehr, oder das Trainer-Athletenfeld ist oft sehr hierarchisch geprägt. Die mussten ihre Coaches oft noch siezen und es war also Ansage und es wird gemacht. Und so war zum Beispiel Harry gar nicht. Also der hat natürlich auch verstanden, der war, glaube ich, auch kein Kind von Traurigkeit während seiner aktiven Karriere, also was Party anbelangt. Okay. Der war schon bewusst, was da in dem Alter auch noch interessant wird. Und der hat es jetzt uns auch nicht verboten oder so. Aber er hat, glaube ich, uns einfach vermittelt auf eine coole Art und Weise. Er hat jedem das Gefühl gegeben, dass er an dem individuellen sportlichen Weg großen Anteil nimmt und versucht für ihn die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, wenn man das möchte, in diesem Sport erfolgreich zu sein oder so erfolgreich, wie es halt möglich ist. Natürlich gemessen an dem Talent, was du hast. Die können ja nicht zaubern, aber das hat er wirklich gut geschafft bei, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, eine Trainingsgruppe von 20 Leuten, wo es vielleicht dann auch 6, 7 Jungs sind in so einem Alter, wo ja auch dann im Training gerne mal versucht wird, die Grenzen ständig auszutesten. Das sollte ja schon irgendwo in geordneten Bahnen sein und nicht jedes Training Wettkampf. Ja. Das hat er irgendwie auf eine gute Art und Weise hingebracht. Und wir waren damals dann schon auch ab und zu mal feiern. Ich würde sagen, bei mir ein bisschen später, erst so mit, ja doch, 16, 17, wo du dann natürlich auch mal dann logischerweise Alkohol getrunken hast, wo du vielleicht auch mal deinen ersten Rausch hattest. Es war aber nicht so, dass wir dieses Bedürfnis hatten, das müssen wir jedes Wochenende machen, sondern dadurch, dass wir dann so eine verschworene Gruppe waren und damals im Jugendalter auch im Laufbereich trotzdem auch Teamwettbewerbe noch eine große Rolle gespielt haben, also dass man Crossrennen, also Querfeldeinläufe zusammen bestritten hat, da zählen halt die besten drei jeder Mannschaft. Es gab 3x1000 Meter Staffeln, auch als deutsche Meisterschaften. Da waren wir überall ziemlich gut dabei, gerade im Cross oft auch deutscher Meister in diesem Team. Das heißt, jeder hat sich, klingt komisch, weil wir noch verhältnismäßig jung waren, aber du hast trotzdem eine gewisse Verantwortung auch für deine Teamkollegen gespürt sozusagen. Und dementsprechend das jetzt nicht, war das nicht ausufernd, sage ich mal. Ich glaube, für uns alle war der Sport das Wichtigste. Bei mir kann man auch sagen, ich hatte keine anderen Talente. Das klingt jetzt total traurig, aber es ist halt so, es gibt, glaube ich, viele Menschen, die haben total viele Talente. Und bei mir war es halt so, mir hat eigentlich als Sport vor allem Laufen Spaß gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, das ist, glaube ich, die einzige Sportart, wo ich das Gefühl habe, ich kann da was aus mir machen. Also ob man das muss oder nicht. Aber ich weiß noch, dass ich bei uns lief viel Sport im Fernsehen. Meine Eltern waren generell allgemein sehr sportinteressiert. Was auf jeden Fall immer lief, waren natürlich auch Olympische Spiele. Ja. Für was waren das dann? Dann 92 Seoul, 92 war Seoul, glaube ich, war ich noch zu jung. Also, dass ich das mit 5 jetzt richtig wahrgenommen hätte. 96 Atlanta da war ich dann zwar schon 9, aber da war ich, das war so richtig ein präsentes, einschneidendes Erlebnis, das am Fernseher zu verfolgen. Ich weiß noch, als wäre es gestern, damals Haile Gebrselassie 10.000 Meter gewonnen, so Kindheitsidol dann gewesen. Die Art und Weise, wie er das gemacht hat, sah so beeindruckend aus. So ein wahnsinnig ästhetischer Läufer. Am Lachen danach ist so ein Sunny Boy. Fand ich einfach Hammer und habe dann, ja, so bis heute familienmäßig so überliefert, dass ich dann sagte, ich will auch mal zu Olympischen Spielen.
Okay.
Meine Eltern gesagt.
Mit 9 quasi.
Ja, genau, meine Eltern haben mich gelacht und gesagt, also Philipp, alles klar, machst du da mal, wenn du groß wirst, so, kein Problem. So. Aber natürlich ist weder, also die haben es natürlich auch nicht für voll genommen, die haben sicherlich meinen sportlichen Weg immer unterstützt. Und auch gefördert. Natürlich habe ich mich zum Training gefahren, die haben mich zu Wettkämpfen gefahren. Aber natürlich war das total unrealistisch. Wie gesagt, ich war in diesem Alter kein herausstechendes Talent. und es war jetzt auch nicht so, dass ich jede Nacht so super cheesy mit diesem Gedanken als letztes eingeschlafen bin und dann der erste Gedanke morgens Olympische Spiele. Aber dieses Ereignis hat wirklich was verändert. Meine gesamte Wahrnehmung, wie ich Sport machen möchte. Und das für mich Laufen ernst ist. Also, dass ich das ernst machen möchte und das Gefühl hatte auch, ich weiß gar nicht, woher das kam, aber ich hatte damals erst einmal das Gefühl, dass ja Talent in die Wiege gelegt zu bekommen, egal ob es viel oder wenig, es ist ja erstmal ein Geschenk. Musst du annehmen oder auch nicht. Ich habe aber gesagt, es hätte sich für mich als vergeudet angefühlt, wenn ich es nicht versuchen würde, da mal zumindest meine Chancen auszuloten. Und das hat mich eigentlich meine ganze Karriere dann schon als Gedanke begleitet und dann auch alle großen Lebensentscheidungen danach sehr stark beeinflusst. Also auch, dass ich danach im Abi gesagt habe, ich gehe von zu Hause weg, ich gehe dahin, wo ich das Gefühl habe, ich habe die besten Bedingungen zum Trainieren.
Wo warst du da?
Bin dann nach Ringsburg gezogen, weil es damals die Möglichkeit gab vom Verein aus, die haben mich jetzt nicht mit großem Geld gelockt, aber ein Einfamilienhaus anzumieten und quasi 5 Athleten zur Verfügung zu stellen. Nah an der Uni, viele Kooperationen mit Sportärzten, Physiotherapie, Kraft, kommen wir auch gleich dazu, erstmalig. Und genau, das waren eigentlich so die Anfänge, würde ich sagen.
Okay.
Und ja, 20 Jahre später
war es soweit.
1996, 2016 war dann Rio. Und ich stand an der Startlinie und dachte mir, was mache ich hier gerade?
Alter, krass. Würdest du sagen, dass der Moment, den du gerade beschrieben hast, vielleicht der Unterschied war zu allen anderen, als du gerade vorhin gesagt hast, so wirklich, weiß ich gerade nicht. Oder die anderen haben es mehr oder weniger nicht geschafft. Und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist aus meiner Zeit. War das so der, ja, das gewisse Etwas, so, dass du es durchgezogen hast und als Einziger da rausgekommen bist, mehr oder weniger?
Ja, ist schon so. Also ich glaube, vom Potenzial, von den Talenten, da hätte es noch viele andere gegeben, denen ich jetzt locker zugetraut hätte, oder vielleicht sogar noch leichter zugetraut hätte von den körperlichen Fähigkeiten. Entschuldigung. Da ist es bei vielen manchmal an einer Verletzung gescheitert, manchmal an vielleicht ja auch familiären Geschichten oder erste Freundin und das ist alles okay. Also mein Leben geht weiter, es sollte sich auch, glaube ich, nicht nur um Sport drehen, aber ich glaube, es ist ja auch schön zu sehen, dass du vielleicht, wenn du dich lange wirklich einem Ziel committest und bereit bist dafür, gewisse Opfer zu bringen, aber auch vielleicht ein gewisses Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, wo du halt bereit bist, wöchentlich Jahr um Jahr um Jahr irgendwie dein Training zu leisten, abzuleisten, dass du dann auch dafür belohnt werden kannst. Und das... Ach, schon mal, ich weiß nicht, was los ist, Leute.
Alles gut. Ja, das ist natürlich dann, ja, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das dann im Endeffekt das auch irgendwo ist, was einen so richtig halt, ja, so das Warum. Warum mache ich das irgendwann? Weil irgendwann ist halt schon die Frage so, ja, jetzt so viel Zeit wird da investiert und irgendwann gibt es andere Sachen, die interessanter sind oder vielleicht auch mal einen anderen Sport, den ich mal ausprobieren möchte. Das sind ja alles, sag ich mal, sehr realistische Themen, die da aufkommen können. Und wenn man dann eben das so sieht und sagt, ey, ich habe da vielleicht schon eine Sache, wo mir zeigt, das kann wirklich ein realistisches Ziel irgendwo sein. Zumindest möchte ich wissen, dass ich alles mal versucht habe, da hinzukommen, ob es dann geklappt hat. Andere Sache, aber ich kann dann wenigstens sagen, so, ja, ich hab's probiert oder hab's gemacht und wenn's dann geklappt, umso geiler.
Genau, also das war halt, ich glaube, jede Entscheidung, die wir dann getroffen haben oder die ich getroffen habe, wie ich schon gesagt habe, war so, sollte für mich irgendwie ein Puzzlestein sein, das große Ganze weiterzuentwickeln. Also der Schritt nach Regensburg war für mich in vielerlei Hinsicht schwer. Also da quasi das gewohnte Umfeld hinter mir zu lassen, Freundeskreis, besten Freunde, den Trainer, das ist natürlich eine Entscheidung, die triffst du jetzt nicht über Nacht, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, aber entweder hätte ich umziehen müssen oder pendeln und dann hättest du wiederum zum Training pendeln müssen, das wäre, glaube ich, schwer gewesen, weil man ja wusste, du wirst jetzt nicht so einen klassischen Schulzeitplan haben, sondern du hast hier mal eine Vorlesung und da mal ein Seminar und zwischendrin mit dem Training, das erschien mir schwierig und ich fand das damals einen sehr innovativen Ansatz in Regensburg in einer Sportart, die jetzt nicht super professionalisiert ist in vielerlei Hinsicht, jungen Athleten, Athletinnen eine Plattform zu geben oder eine Basis zu geben, ihren Sport weiter auszubauen, sich zu verbessern, indem man einfach sagt, okay, ihr habt eine Anlaufstelle, ihr habt hier ein Haus zusammen, wir haben alle sehr überschaubare Mieten gezahlt, sage ich jetzt mal, also nicht direkt mit Geld, du kriegst auf den Monat das Geld überwiesen, sondern wir versuchen durch Kooperation, ihr müsst nichts für Physio zahlen, ihr müsst
Lebensumstände so ein bisschen
sportfördernd zu gestalten. Nah an der Uni, nah zum Unistadion, also Lage auch von dem Ding geil und das fand ich cool. Hab dann da ein Probetraining gemacht, war auch von der Philosophie und dem Coach überzeugt, von Kurt Ring, kann man sagen. Hab nicht meine Karriere bei Kurt beendet, aber er war sicherlich maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass das dann alles nochmal weiter erfolgreicher wurde, auch bis zu den Olympischen Spielen. Und was auch ein großer Switch war, jetzt kommen wir Richtung Krafttraining langsam, da möchte ich gleich dazu sagen, ich komme nicht aus dem Kraftsport und das werden wir gleich noch ein bisschen verdeutlichen können. Ich würde auch nie anmaßen oder mir anmaßen zu sagen, ich habe da wahnsinnig viel Ahnung von. Man hat über Anatomie, man hat über Kraftsachen schon gelernt, auch durch Verletzungen, durch Dummheiten, durch Physiotherapeuten, durch Ärzte, da hast du dann schon ein gewisses Wissen irgendwann aneignen können. Aber wenn man jetzt nochmal zurückgehen und überlegen, wie werden heute vielleicht Talente entdeckt oder wie kommt jemand zum Sport, dann ist es so, du gehst zum nächsten Leichtathletikverein vor der Haustür. Da musst du heute wahrscheinlich schon froh sein, wenn du überhaupt Übungsleiter hast, die da noch bereit sind, sich 2-3 Mal die Woche abends hinzustellen und mit Kindern zu arbeiten. Dem kannst du jetzt nicht abverlangen, dass die jetzt eine fundierte Ausbildung zusätzlich noch haben zu dem, was sie leichtathletisch vermitteln wollen, sondern die müssen ja dann irgendwie leichtathletisches Wissen vermitteln. Das ist bei Kindern ja auch anders, wie das, was im Spitzenbereich später gemacht wird. Du hast da, sag ich mal, rudimentäres Wissen sicherlich, dass man mal ein Zirkeltraining macht oder sowas. Das hat sich jetzt beim VfL Sindelfingen schon weiterentwickelt, sag ich jetzt mal, zu diesem Wechsel dorthin. Wie gesagt, ich glaube, dass im Sprintbereich, im Kraftsportbereich sowieso, wenn du Kugelstoßer bist oder sowas, dass dann natürlich die Trainer ganz anders geschult sind. Da war es aber auch oft so, wie bei Harry, das sind Ex-Athleten gewesen, die ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Und bei Harry war es so, der hat jetzt keine, glaube ich, keine krasse Krafttrainerausbildung, aber der hatte schon gewisses Wissen. Man hat da sicherlich mal eine Kniebeuge gemacht oder sowas. Aber hauptsächlich ging es eigentlich bei uns damals, bis wir da 20 waren, hauptsächlich um Stabi-Training. Das gibt's nicht. Um Stabi-Training, Zirkeltraining mit Medizinbällen, mit leichten Gewichten da irgendwie Sachen zu machen. Das war jetzt wirklich sehr, sehr basic und jetzt auch nicht, dass man das versucht hat zu tracken oder zu messbar zu machen.
Systematisiert sozusagen. Quasi zu schauen, wie kommt man, wie kann ich die Maximalkraft hochschrauben, wie arbeite ich generell, so, ja, die Gewichte nach oben. Okay, das fand ich übelst spannend gerade vorhin so, weil du quasi sagst, so, das ist nicht professionell sozusagen und von außen, wenn man dann natürlich niemals in dieser Bubble ist und da gar nichts mit zu tun hat, dann kriegt man ja auch gar keine Insights. Deswegen ist ja das Gespräch schon so geil, weil ich bis dazu dachte ich eben, ja, da gibt es die Performance-Athletik-Coaches, Kraft-Coaches, was weiß ich, Strength and Conditioning, was ja auch in verschiedenen Sportarten immer mehr wird,
voll,
wahrscheinlich.
Voll.
Aber dass das so, also ja, fand ich überraschend tatsächlich.
Also wir hatten vielleicht 2-3 Mal die Woche so ein Zirkeltraining von 20, 30 Minuten. Das war so das, was wir, glaube ich, gemacht haben, bis wir 19, 20 waren. Alles eigentlich primär unter dem Aspekt Verletzungsprophylaxe.
Ja.
Da ging es noch gar nicht gedanklich so weit, dass man gesagt hat, du könntest ja durch mehr Kraft vielleicht auch deine Laufökonomie erhöhen oder irgendwie tatsächlich das auch in Performance ummünzen. Das ging langsam dann in Regensburg so ein bisschen los durch die Kooperationen, die wir dort vor Ort hatten. Auch zu so Reha-Zentren, Reha-Einrichtungen, die mit anderen Sportarten gearbeitet haben. Mit Baseball ist in Regensburg ein Thema, mit Eishockey, mit damals noch ein bisschen Wintersport. Und da war es dann so, dass die, würde ich jetzt heute auch ein bisschen anders machen, aber die sehr viel an Geräten trainiert haben, dadurch aber auch diese Geräte auslesen konnten mit PCs, Kraftwerte etc. Ja. Also sehr viel geführte Geräte.
Waren das dann, war das so ein eigenes Leistungszentrum sozusagen?
Eine Außenstelle vom OSP eigentlich, aber privat. Also die hatten quasi dann für OSP-Athleten, weiß nicht, irgendeinen Abschlag bekommen oder sowas. Aber hatten schon eine, von den technischen Geräten ja, glaube ich, eine sehr gute Grundausstattung. Und das war dann so eine Mischung aus, wir machen was an Geräten, geführte Übungen, viel Rücken-Rumpf erstmal, dann vielleicht auch mal Kniebeugen-Kreuzheben, und dann vielleicht noch was mit einem Schlingentrainer oder sowas.
Ja.
Aber natürlich auch sehr viel isolierte Muskel trainiert, was jetzt, würde ich jetzt heute so auch nicht mehr unbedingt machen. Hat aber trotzdem dazu geführt, wenn du das vorher gar nicht gemacht hast.
Natürlich.
Das 2-mal die Woche regelmäßig über ein Jahr, über 2 Jahre, über 3 Jahre, dass du natürlich einfach jetzt rein von der Messbarkeit, von den Daten, die schon gesehen hast, es hat sich was verändert. Also es geht in eine andere Richtung. Man hat sich auch stärker gefühlt. Ich fand, beim Laufen hat sich es dann auch bemerkbar gemacht, dass man sich kräftiger, es klingt komisch, wenn ich das sage, aber so einfach, das Laufen hat sich kräftiger angefühlt. Ja. Die ganze Rumpfstatik hat sich anders angefühlt. Du hast weniger, siehst du ja dann manchmal weniger dieses Absacken von der Hüfte gehabt und sowas, dass du, wenn du müde wirst, da so ein bisschen nachgibst, sondern es hat einfach alles in allem runder und ökonomischer
ausgefühlt. Stabiler. Oder?
Ja. Genau. Und Verletzungsprophylaxe hat es bei mir zur damaligen Zeit nicht so viel gebracht, was aber einfach an der eigenen Dummheit, glaube ich, auch liegt, weil es war so diese typische Sturm- und Drangphase Anfang 20, würde ich mal sagen, wo du halt gedacht hast, du bist irgendwie Du hast zwar einen guten Trainer, der dir eigentlich sagt, was du machen sollst, aber trotzdem dieses ständige Ausprobieren auch außerhalb von Wettkampfsituationen hat halt schon dazu geführt, dass man sein eigenes Blatt oft überreizt hatte. Mhm. Wir hatten dann anfänglich keine sonderlich gute Trainingsgruppe in Regensburg, weil, ja, also doch bei den Frauen, die hatten schon gute Frauen. Mhm. Im Männerbereich damals noch nicht. Kam dann aber über Bekannte, also ja, Bekanntschaften aus dem Bundeskader, die dann auch zum Studieren sind, schon immer mehr, die auch nach Regensburg kamen, sodass wir da viele Trainingspartner hatten und gerne mal ausprobiert wurde, wer immer der Stärkste ist bei dem Training, ja, oder bei dem Training. Und ich war dann in der letzten Phase zwischen ja, 16, 17 rum, 15, 16, 17 gab es bei mir schon auch viel Trainingsausfall damals noch wegen Wachstumsproblemen. Ich bin ja dann spät doch noch gewachsen. Das können die meisten wahrscheinlich nicht sehen, außer ihr schaut es auf YouTube hier an.
Ja.
Ich bin inzwischen zumindest 1,89 groß. Das war damals in keinster Weise abzusehen. Also ich bin sehr spät sehr viel gewachsen, hatte ziemlich viele Probleme dann am Knie mit der Wachstumsfuge und hatte mal drei Jahre, wo ich kaum regelmäßig Lauftraining machen konnte. Hab damals viel alternativ trainiert, viel im Wasser gemacht, auch Aquajogging, als keiner wusste, was Aquajogging eigentlich ist damals. Und habe dann, glaube ich, versucht, als ich mit 18, 19 zurückkam in den Leistungssport, relativ schnell gemerkt habe, ich kann doch auf einmal jetzt auch mit Größe und mit, keine Ahnung, doch in der deutschen Spitze mitlaufen, konnte meine ersten Medaillen da gewonnen, kam in den Nachwuchsbundeskader. Wollte ich, glaube ich, ganz viel in diesen Anfang 20er Jahren nachholen. Also wo du hast jetzt 2 Jahre verpasst. Training muss jetzt aber eigentlich schon nicht 100 Kilometer die Woche sein, sondern 150. Und bin da echt oft mit dem Kopf gegen die Wand gerannt und habe es zu oft, glaube ich, auch probiert, mit dem Kopf durch die Wand durchzukommen, was natürlich dumm ist. Und da gab es dann halt viele klassische Überlastungsverletzungen. Stressfrakturen, Wade, selbst im Sakrum, Fuß, alles Mögliche. Kniegeschichte, Patellasehne, Achillessehnen, alles durchgemacht, was man machen kann. Operiert werden musste leider das Knie einmal, das war so mit Mitte 20, wo du auch nochmal ganz andere Aspekte mitbekommst, was passiert, wenn man mal Muskulatur gar nicht benutzen kann. Ja. Wie schnell baut denn so ein Muskel
ab? Eigentlich ab?
Genau.
Das ist Wahnsinn. Ja.
Da denkst du dir so, das sind jetzt eh schon keine dicken Beine bei so einem Läufer, das kann ja wohl kaum weniger werden. Ja. Aber 2 Wochen Teilbelastung, das sah komplett anders aus auf jeden Fall schon.
Krass. Crazy. Und daraus ist dann, oder bist du eigentlich seitdem in Regensburg? Ja, dann, oder? Du warst ja
genau,
viel unterwegs.
Genau, 2007 zum Studieren und bin dann auch da geblieben, genau.
Okay, cool. Und war dann wirklich auch so, dass du sagst, in dieser späten Wachstumszeit wurde jetzt quasi auch die Leistung deutlich besser dadurch auch, weil du größer wurdest und wahrscheinlich deutlich längere Schritte machen konntest, oder?
Genau, also es ist auf jeden Fall so, dass du natürlich jetzt mit diesen körperlichen Merkmalen, die schnell ins Auge springen, hat sich viel verändert. Und dann mit 1-2 Jahren Training, wo dann gewisse Muskulatur oder Kraftwerte nachkommen, das war der Unterschied zwischen, ich sag mal, so im Teenageralter warst du so erweiterte deutsche Spitze, beim Crosslaufen warst du ja vielleicht mal Top 20, Top 15 vielleicht, also ist nicht schlecht, aber jetzt nicht, dass du da Ambitionen hattest, aufs Podest zu laufen. Und somit, ja doch, ich würde mal sagen, 21, 22 bin ich dann schon das erste Mal auch Deutscher Meister geworden. Also in U23, in der Altersklasse U23. Aber da hast du dann schon ein Niveau gehabt, wo du auch insgesamt in Deutschland schon zu den Top 8 Männern gehört hast oder sowas. Also das war auf jeden Fall krasser Switch, krass bemerkbar. Und ich glaube auch, dass mir trotzdem gut getan hat, in Regensburg in ein strukturierteres Training zu kommen. Das haben wir alle nicht gehört. In ein strukturierteres Training zu kommen, durch das Krafttraining, durch die Messbarkeiten, auch durch Leistungsdiagnostik, natürlich jetzt eher für kardiovaskuläre Geschichten, war ja dann trotzdem auch alles viel greifbarer, viel messbarer. Man hat versucht, alles mehr zu quantifizieren.
Ja.
Und das ging dann schon so in die Richtung, wo du eigentlich mit Mitte 20 dachtest, Olympische Spiele doch noch klappen wahrscheinlich. Ja.
Wie qualifiziert man sich dafür? Also wie ging das so, dass du sagst, ja, kann schon klappen, aber dann so, okay, jetzt greife ich das an. Ist ja auch nochmal ein anderer Switch, sowohl mental als auch wahrscheinlich physisch. Aber wie ist das dann so, ja, wie qualifiziert man sich dann dafür?
Ja, es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen pro Nation, pro Sportart und dann in den Sportarten pro Disziplin praktisch.
Also wie viel hat Deutschland da so, oder?
Es ist in aller Regel, bei Mannschaftssportarten bin ich mir nicht ganz, also doch, bei Mannschaftssportarten ist ja immer nur ein Platz, klar, ja. Aber bei, ich überlege gerade, bei, was haben wir noch so für Systeme? Ja, bei Turnen zum Beispiel, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie das dann läuft, ob die auch pro Gerät quasi dann mehrere Plätze haben, wahrscheinlich schon. Aber in der Leichtathletik sind es eigentlich 3 Plätze pro Disziplin. Okay. Also deswegen ist Leichtathletik normal immer ein sehr großes Team, weil du natürlich zig Disziplinen hast mit Wurf, ja. Sprung und so weiter.
Ist es dann auch unterschiedlich, ob jetzt jemand 400 Meter läuft, 10.000 Meter läuft oder Marathon läuft und dann darin auch 3 Leute, die zum Beispiel mit keiner Marathon-Distanz laufen und.
Genau. Auch da, okay. Das ist möglich. Es war in der Vergangenheit teilweise möglich, dass du auch als 10.000 Meter Läufer noch Marathon hast laufen können, okay. Oder sowas. Oder ja. Dass du als im Sprinten natürlich noch leichter, dass du 100 und 200 machen, ja. Konntest, wenn du bei beiden halt der zu den besten 3 gehört, ja. Hast. Im Laufen ein bisschen ungewöhnlicher, weil je länger natürlich so eine Strecke ist, desto beanspruchender. Aber es gab früher auch welche, die gesagt haben, hey, 10.000 war halt irgendwie Anfang der Woche. Ja. Und danach laufe ich am Ende der Woche in den Marathon.
Ah, okay.
Weil der Marathon vielleicht aufgrund von den klimatischen Bedingungen nicht wahnsinnig schnell wird, sondern, ja. Eher taktisch.
Okay.
Also das haben wir, da hast du schon die Option gehabt. Für mich war eigentlich immer das große Ziel, über 5.000 das zu schaffen. Ich wollte immer 5.000 Meter Läufer sein. Da hat es schon zu kontinentalen Meisterschaften und so gereicht, also auch Europameisterschaften und so. Und mit Mitte 20 habe ich mir dann aber auch überlegt, ob ich es schaffe über 5 oder 10.000, könnte eng werden. Da fehlt dann vielleicht doch noch ein bisschen Grundschnelligkeit auf dem Niveau. Also für die Leute, die zu Hause laufen. Nur, dass man es einfach mal gesagt hat. Also meine
du musst jetzt hier mal so ein paar Zeiten droppen.
Ja, ein paar Zahlen droppen. Also das ist jetzt auch nicht geisteskrank. Da gibt es ja Leute, die sind wirklich noch viel schneller in der Weltspitze. Aber
die darfst so. Nicht immer so tief stapeln, Philipp.
Ja, ich bin ein bescheidener Mensch. deswegen also 13:31 über 5 Kilometer, 13 Minuten, 31 Sekunden praktisch ist meine Bestzeit auf der Bahn. Da haben wir dann auch Spikes an, also, ja. Mit diesen Dornen und so. 10.028,40.
Krass.
Alter. Schon leider nicht mehr ganz im Verhältnis, da könnte man rechnerisch oder hätte vielleicht mehr noch über 10 gehen müssen sozusagen. Okay. Es gab mal diese Hochrechnung, 2x5 Kilometer Zeit plus 1 Minute.
Ah, okay. Aha.
War ich dann schon ein bisschen weg. Und
26, 27, ja.
Wäre 28, okay. Quasi an Null gewesen.
Ja. Krass, alles schon heftig.
Und für Marathon hatte ich eigentlich nie ein Fable, also das ist auch verrückt, weil Marathon war für mich immer... Stimmt es mal auch auf die Anfang 20er Jahre, wo man vielleicht auch ein bisschen überheblicher war. Du hast immer nur gesagt, oder wir damals, alle diese ganze Bundeskader-Leute, die haben gesagt, hey, Marathon, ganz ehrlich, wer macht Marathon? Also jetzt im Profibereich, wir reden jetzt, ja. Nicht von den Amateuren, aber im Profibereich Marathon, das machen doch nur die Leute, die zu langsam sind für den richtig geilen Scheiß.
Okay.
Und Ironie des Schicksals, 5, 6, 7 Jahre später war ich genau einer von denen, der dann gesagt hat, okay, ich glaube, ich pack's nicht auf den kurzen Strecken. Ich glaube, ich muss Marathon laufen, wenn ich diesen olympischen Traum noch verwirklichen möchte. Weil es gibt halt zwischen 10.000 und Marathon, was ja 42,195 Kilometer sind,
ja.
Es gibt keine andere olympische Strecke dazwischen. Und das heißt...
Also den klassischen Halbmarathon gibt es gar nicht,
genau,
als olympische nicht, Disziplin.
Wird nicht, ja. Angeboten. Das heißt, du musst dich sportlich aber dadurch eigentlich nochmal komplett neu erfinden, weil der Wettkampf ist ganz anders, das Training ist ganz anders. Es kommen Aspekte hinzu wie Versorgung. Also wenn du 5.000 Meter rennst, 13 Minuten, da isst du 3 Stunden vorher was Ordentliches. Du schaust, dass du genügend trinkst, wenn du im Sommer rennst. Dann rennst du da und fertig. Also das ist halt aus. Und beim Marathon gibt es dann wirklich ausgeklügelte Verpflegungspläne. Wie viel Flüssigkeit solltest du pro Stunde zu dir nehmen? Ja. Hast deine Schweißflussrate vorher messen mal.
Krass.
Wie viel Kohlenhydrat, also wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Stunde wäre sinnvoll aufzunehmen? Mhm. Das natürlich aufnehmen, während du 19 km/h rennst,
ja.
Ist auch noch eine Challenge. Ja, 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 ja. Trinken, essen, ja. Kein Seitenstechen bekommen. Das sind alles so Sachen, die da mit reingespielt haben, mit denen man vorher 0,0 Berührungspunkte hat. Und 200 Kilometer die Woche laufen ist schon auch das Trainingspensum, was uns da so erwartet hat, sage ich jetzt mal. Boah.
200 Kilometer laufen pro Woche, das fahre ich nicht mal im Auto.
Ja.
Manchmal ist es so einfach so, okay. Das ist echt richtig, richtig krass, okay.
Was auch nochmal auf den Körper...
Ganz anderen Impact, ja. Hat, oder? Also das ist ja ein, genau. Trainingsvolumen, das kannst du wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen fahren,
nein,
oder? Das
nein,
ist
nein.
Ja auch dann über die Zeit natürlich hoch skaliert, aber... Boah,
musst du heftig. Dann auch Step-by-Step graduell so ein bisschen anpassen, nicht zu viel steigern. Wir haben... wir haben natürlich, klar, auch schon mal einen Halbmarathon vorher gemacht und das sind auch mal Peak-Wochen in Trainingslagern, die in so eine Richtung gehen. Aber ob du es dann halt wirklich 12 Wochen, das ist so eine typische Marathonvorbereitung, ob du das dann 12 Wochen so durchziehst, das ist dann schon nochmal eine andere Geschichte. Und ja, da ist es dann halt so, du hast halt auch nur noch sehr wenige Chancen im Jahr abzuliefern. Der Aufwand, so einen Marathon vorzubereiten, ist so hoch, dass du echt 2 Rennen nur machen kannst als Profi. Ist jetzt durch die Carbon-Schuhe und so diese ganze Schuhentwicklung ein bisschen einfacher geworden, glaube ich, sich von solchen krassen Belastungen zu erholen.
Ja.
Aber damals bist du mit sehr dünnen Schuhen gelaufen und sagen wir mal, du hast 4 Wochen Basistraining gemacht, dann 12 Wochen Marathonvorbereitung, bist Marathon gerannt, 4 Wochen hast du danach nicht pausiert oder ein bisschen pausiert, aber auch vor allem semispezifisch trainiert, ja, um einfach diese ganzen Stress für Knochen und ja, so rauszubekommen. Und das hast du halt 2 Shots im Jahr. Wenn aber an Tag X, egal wie geil deine Vorbereitung war, irgendwie Kackwetter ist, Wind ist, keine Ahnung, dann weißt du, dass du an dem Tag nicht
die Chance maximal abzuliefern.
Genau, ist keine Chance. Und bei uns geht es ja dann wirklich, obwohl es so lange ist mit 42 Kilometern, um Minuten, beziehungsweise eigentlich eher Sekunden.
Ja,
genau.
Ja.
Das ist halt schon richtig absurd, wenn man sich das jetzt rückblickend alles nochmal ein bisschen vor Augen führt. Aber ich wusste auch, mit Mitte 20 entweder ich höre jetzt dann auf. Du hast ja dann auch nur alle 4 Jahre einmal diese Chance, dich zu qualifizieren. Mhm. Ich kann das noch einmal 4 Jahre probieren und dann wäre ich aber, glaube ich, auch in der Lage zu akzeptieren, wenn es halt nicht vom Talent ausreichend ist, um damit so seinen Frieden zu schließen. Aber ich wollte auch nicht, das muss man auch sagen, ich wollte auch nicht mit Mitte 40 irgendwie in der Situation sein, mir vorwerfen zu müssen, scheiße, hättest du da doch nochmal durchgezogen und probiert und vielleicht hättest du es doch geschafft. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache Marathon und Gott sei Dank im 2. Versuch, nicht im 1. Im 1. Marathon bin ich auch komplett auf die Fresse geflogen, einfach alle Anfängerfehler gemacht, die man so machen kann. Also nicht Anfängerfehler, klar, so Race-Kit und so schon, aber ja, also, wenn man rückblickend sieht, viel zu wenig getrunken, viel zu wenig Kohlenhydrate zugeführt, klassischen Hungerast bekommen, schwindelig geworden, Rennen bei 35 vorbei. Einfach leerer Tank quasi, ja. Irgendwann geht halt nichts mehr, du kannst dann
bei 35 Kilometer oder was? Okay.
Bis dahin. Und dann war von jetzt auf gleich Grauschleier, nichts mehr richtig gesehen, so ein bisschen geschwankt und so weiter.
Krass.
Und, okay. Und dann habe ich eigentlich damals, das war 2014 in Frankfurt beim Marathon, eigentlich gesagt, ich höre auf. Habe auch 3 Monate schon nicht mehr trainiert und mein bester Kumpel und auch lange Zeit Teamkollege und Trainingsgefährte, der heißt auch Felix, kam dann irgendwann zu mir und gesagt, hey, wir gehen ins Laufen. Wir gehen sicher nicht laufen. Dann habe ich mich überreden lassen, dann waren wir mal 8 Kilometer locker joggen. Dann kam am nächsten Tag wieder, jetzt gehen wir 10 Kilometer laufen. Dann habe ich gesagt, okay, komm, bevor wir jetzt ewig rumdiskutieren. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir gehen morgen nochmal zusammen laufen und übermorgen kannst du aber am besten mit gepackten Sachen warten, weil ich hole dich ab, wir fahren zum Flughafen. Wo fahren wir denn hin? Wir fliegen wieder ins Trainingslager nach Portugal, was wir zu der damaligen Zeit oft im Januar gemacht haben.
Okay.
Was soll ich dem Trainingslager? Ich bin fertig mit dem Sport. Das fahre jetzt nicht nach Portugal, nach Monte Gordo, was soll ich da machen? Das ist die Zeit, wo alle halt trainieren, aber und der hat gesagt, nee, wir gehen da hin, wir gehen laufen. Einmal können wir es ja noch probieren. Und widerwillig bin ich tatsächlich, ich weiß nicht, warum ich gepackt habe, ich bin mit ihm da hingefahren. Da haben wir schon dutzende Male Trainingslager gehabt. Und da waren natürlich auch viele Leute, die man halt kannte, aus ganz Deutschland, auch Frankreich, überall. Das ist so ein Hotspot halt im Winter. Gut erreichbar aus Europa, eigentlich ganz gutes Wetter an der Algarve, immer im Januar, Februar schon. Und was dann passiert ist, ist, dass ich eigentlich auch da noch nicht gedanklich so weit war, dass ich nochmal das probiere, sondern du bist an einen Ort zurückgekehrt, mit dem du viele positive Erinnerungen verbunden hast, weil du da oft natürlich mit coolen Leuten trainiert hast, immer geiles Wetter ist, diese Dünen durchgelaufen bist und so. Und nach 3 Tagen hatte ich so viel Spaß wieder am Laufen, den ich davor ein bisschen auch verloren hatte, dass ich dann gesagt habe, okay, wir machen das noch einmal. Wir ziehen es jetzt noch einmal ein Jahr durch, bis zum Herbst 2015.
Okay.
Ich probiere noch einmal Marathon.
Ja.
Wenn das nichts wird, es gibt so Lauftypen halt auch. Nicht jeder ist es der geborene Marathonläufer. Also auch ein Dieter Baumann, der Olympiasieger ist und alles. Der hat nie geschafft, einen vernünftigen Marathon zu laufen. Ich habe gesagt, okay, vielleicht bin ich auch so ein Typ und dann akzeptiere ich das und danach ist dann Schluss. Und dann haben wir es nochmal ein Jahr wirklich durchgezogen, auch nochmal Input geholt, Ernährungswissenschaften von der Ernährungswissenschaftlerin bezüglich Maximierung von Kohlenhydratzufuhr unter Belastung. Ist auch, du musstest du wirklich in jedem Training bei den Longruns üben, dass der Magen das verträgt, dass das drin bleibt, dass du versuchst bei mir, weil ich ein großer, verhältnismäßig großer Läufer bin, Ja, sagen wir mal, wir haben alle 5 Kilometer die Möglichkeit, eine Eigenverpflegung aufzunehmen, also eine Flasche oder ein Gel oder irgendwas von so einem Tisch aufzugreifen. Und da hatten wir gesagt, okay, ich müsste schon auch ungefähr jede 5 Kilometer 200 bis 250 Milliliter trinken, während ich aber gleichzeitig 19,x km/h renne. Mhm. Ist ja dann mit Atmen und so, dass du keinen Seitenschenk kriegst, auch nicht so einfach. Und das ist tatsächlich viel Trainingsarbeit gewesen. Und das haben wir aber dann auch hinbekommen in Berlin. Und Berlin ist, viele würden denken, wenn man sagt, was ist das krasseste Rennen in deinem Leben gewesen, dann würden viele denken, man sagt dann Olympische Spiele.
Ja.
Und das Erlebnis ist natürlich ganz zweifellos unvergesslich und super speziell.
Ja.
Und irgendwie auch ein bisschen damals das Ende einer langen Reise gewesen, so hat es sich auch angefühlt.
Ja.
Aber das krasseste Rennen meines Lebens war Berlin 2015, weil es war dann irgendwie der erste gefinischte Marathon. Würde ich jedem attestieren, der mal einen Marathon läuft, dass er ähnlich fühlen kann, ja, weil das wirst du nie vergessen. Das ist so eine weirde Mischung an Emotionen, an kompletter Erschöpfung, an Schmerz, an Freude, an Glück, an was das mit dir macht. Ist krass. Bei mir war es damals so, dass dieses Rennen und die Zeit, die ich damals gelaufen bin, aber dann auch mein Ticket war tatsächlich zu den Olympischen Spielen, dass ich einer von den 3 schnellsten in Deutschland war. Und ein Jahr später saß ich dann, oder nicht mal ganz, war ein Dreivierteljahr später, saß ich dann im Flieger nach Rio und bin dann da bei Olympischen Spielen gelaufen.
Krass. 2:13, oder wie lange hat das gedauert?
2:12, also ganz knapp
12.
runter. Genau, ganz knapp runter. 12.
Das war der Berlin-Marathon.
Das war der Berlin-Marathon,
ja. Das glaube ich, weil eigentlich schon aufgehört mit dem Sport, dann Shoutout Felix, dass er da eigentlich dich gebackupt hat und sagt, komm, let's go, wir starten da wieder was.
Die ganze Straßenlaufkarriere beruht eigentlich darauf, dass Felix mich nochmal überzeugt hat, dass ich dann doch vielleicht die Laufschuhe noch nicht an Nagel hänge, sondern das nochmal probiere.
Aber vielleicht hat es das ja auch braucht, dass du einmal so abschließt und so ein bisschen so, okay, auch mal Pause hast ja in den 3 ja. Monaten, einfach auch mal ein bisschen runterkommst und einfach mal was anderes denkst.
Ich habe wirklich auch andere Sachen mal gemacht.
Ja,
ich habe
genau.
auch damals wirklich ein Praktikum gemacht, was ich während der ganzen Studienzeit
ja.
nie gemacht habe. Weil du dann irgendwann das, vielleicht braucht es manchmal, aber manchmal braucht es eben auch Abstand. Das ist im ja. Leben ist vieles eine Balance-Sache und ich glaube, ich habe damals dann irgendwann schon sehr stark nur noch dieses Laufthema gehabt.
Ja.
Da ist das Leben so nicht nur dominiert, das ist ja vielleicht auch okay, sondern auch alles andere überschattet und man wird dann irgendwann zu verkrampft und gleichzeitig, muss man auch sagen, mit diesen ersten großen Verletzungen, die ich dann so Mitte 20 hatte, teils selbst verschuldet, wie gesagt, Knieüberlastung, das hätte man, glaube ich, einfach viel früher mal ein bisschen mehr auf die Physios hören sollen und nicht einfach sagen, ja komm, geht schon. Und teilweise aber auch Pech, dann kommst du nach der Reha mit dem Knie, gehst ins erste Trainingslager, diesmal war es dann nicht Portugal, aber war Spanien, weil es hier Schnee hatte und ich gesagt habe, hey, mit Schnee anfangen zu laufen, mit Knie, das ist glaube ich scheiße.
Mhm.
Und dann, ich glaube, erste schnellere Einheit, Tag 2, habe ich mal Bergsprints gemacht, dachte mir, ja, das ist was Gutes, da kannst du ein bisschen gucken, reinfühlen, es muss jetzt noch nicht mehr Messer zwischen den Zähnen sein. Beim Runterlaufen der letzten Wiederholung, würde ich nur noch zurücktraben, wo die Trainer unten gewartet haben, über einen Stein geknickt, mit dem rechten Fuß, also mit dem anderen Bein. Und so dämlich, also ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe, also Knöchel war auf jeden Fall am Boden, hat sich auch direkt richtig scheiße angefühlt. Und dann ganz schnell gemerkt, bis ich dann da unten runtergehumpelt bin, da war ein Physio dabei. Also beim Bundeskader hat man schon mal auch ein bisschen bessere Strukturen als in manchen Vereinen so.
Ja.
Physio direkt gesagt, Alter, wir nehmen jetzt die Mountainbikes von den Trainern, weil die sind mit uns mitgefahren mit dem Fahrrad, weil wir da schon hingejoggt sind zum Aufwärmen. Und wir müssen schnell zum Hotel zurück weil, und auf keinen Fall den Schuh aufmachen, weil da hat sich schon hier so alles so rausgedrückt am Knöchel, an der Seite, oh, Schwellung
ja,
und so.
Ja, ja.
Und ich sagte, das blutet das so krass ein.
Ja.
Und ich bin vom Fahrrad runter an den Stufen von dem Hotel und mir war schon ganz komisch zumute, richtig schlecht und
ja.
Schwummrig und so. Und ich glaube, der hat schon relativ früh gecheckt, dass das jetzt nicht so, du bist mal nur umgeknickt ist und hat Eis geholt, mir, glaube ich, erstmal 3 Ibus gegeben, den Fuß dann abgebunden, relativ streng, nachdem man gekühlt hatte, damit es versucht, dass es nicht so voll läuft. Und dann bin ich am nächsten Tag, glaube ich, zurückgeflogen für den MRT und da war dann auch alles kaputt. Also alle Außenbänder an- und abgerissen, Kapsel eingerissen, Peroneus Brevis Sehne aufgefasert längs und vor allem hat die, also Shoutout an meine Sehnen, aber also die hat zwar noch gehalten,
ja.
aber war dann auch stark genug, noch zumindest mir den MT5 wegzureißen, den Ansatz,
okay.
also den Ansatz von ja. der, vom Knöchel und Ansatz außen
ja.
und das war ein riesen Abfuck, das wieder hinzubekommen, weil da ist dann bei der ersten OP irgendein Draht abgebrochen, der ist, glaube ich, immer noch mit dem Fuß, weil der Fuß so viel Zug auf so Sehnen ist.
Ja, klar.
Da haben sie mit einer Schraube gemacht, die saß dann schlecht im Knochen, die hat dann ewig irritiert, es muss dann irgendwann nochmal operiert werden. Und da gab es dann halt die ersten Ärzte, die gesagt haben, wenn sie jetzt einen Fußballer hier hätten, was sie üblicherweise haben, mit einer ähnlichen Verletzung, würden sie sagen, Karriereende, das wird nichts mehr. Das wird nicht mehr so belastbar sein für Hochleistungssport. Mhm. Und das hat mich zu der Zeit schon krass beschäftigt, weil da war ich 24 oder so. Und da bist du noch in diesem Mindset drin, weißt du, mit Anfang 20 ging es erst so richtig los.
Ja, voll.
Du hast noch so viele Saisons vor dir und jedes Jahr die Möglichkeit, dich zu verbessern. Und damals immer noch diesen, wie gesagt, großer Traum Olympia, noch nicht super greifbar, aber du hast ja gedacht, eigentlich zu der Zeit, du hast noch so viel Zeit.
Ja.
Und das ist wie wenn dir einer den Teppich unter den Füßen wegzieht, dass auf einmal so du denkst, das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt vorbei. Es ist jetzt, das gibt's doch gar nicht. Das ist jetzt einfach, das war's. Das wirst du nie mehr schaffen. Und ich weiß noch, ich saß, glaube ich, bestimmt eine Stunde draußen im Auto, nachdem ich diese Message von dem Arzt damals auch leider nicht ganz so sensibel vielleicht überbracht bekommen habe. Ich habe das nicht begreifen können. Also ich saß da und da habe ich gedacht, ich habe die jetzt 10 Jahre lang oder noch länger irgendwie laufen und auch dann ja schon immer intensiver. Das war's jetzt. Und Gott sei Dank dann am Schliersee noch mal einen anderen Arzt kennengelernt über Umwege, der das Ganze ein bisschen ganzheitlicher betrachtet und auch die verschiedene Zusammenhänge in Erwägung gezogen hat. Zum Beispiel, dass die Schraube nicht optimal sitzt, hat der andere sich gar nicht, glaube ich, groß mit befasst. Wurde dann in der Schönklinik in München auch nochmal operiert und der hat den Chefarzt dieser Klinik, der das sogar selber gemacht hat, ich bin nicht privat versichert, aber es sind irgendwie Buddies, gesagt, du musst das machen, Sportler und so. Und der Deal war, weil normalerweise würde man so verfahren, wenn es das immer noch nicht verheilt ist und du machst die Schraube raus, dass man eine Spongiosa-Plastik macht, dass man irgendwie Knochenmaterial aus dem Beckenkamm entnimmt, da unten verbaut. Und da habe ich aber gesagt, nach dieser Odyssee, das war ja dann trotzdem, es ging ja los mit Knie, eigentlich im Jahr vorher, dann durch das Pech ging die Fußgeschichte los. Das ist operiert worden, das war dann die dritte OP innerhalb von 12 Monaten, wo ich dann auch gesagt habe, ich bin durch, das wird dann die dritte Reha jetzt. Du hast ja dreimal dann Reha gemacht und warst da eigentlich immer körperlich zumindest wieder so weit und kräftigungstechnisch so weit, um diese ganzen Defizite wieder aufzuarbeiten, eigentlich wieder anfangen zu laufen langsam. Ja. Und ich habe gesagt, ich schaff das nicht nochmal. Das ist so,
schon wieder so ein...
Genau, dann machst du hier eine Ecke, eine Baustelle auf. Ich schaff das nicht, energetisch nochmal das zu durchlaufen. Du bist dann... Du hast sicherlich irgendwie ein Support-Team und so, aber du bist trotzdem wahnsinnig alleine als Spitzensportler mit dieser Situation. Du hast deine Therapeuten und du hast dein Ding, aber du bist ja dann auf einmal nicht mehr in dem Teamgefüge drin. Du bist nicht mehr da, was dich eigentlich erfüllt. Du machst Sachen, die nicht dazu dienen, besser zu werden, stärker zu werden, irgendwelche neuen Skills zu erlangen. Es geht darum, wieder ein Normalmaß an Belastbarkeit erstmal zu schaffen. Da reden wir noch nicht, dass du dann von da direkt in ein normales Lauftraining gehen kannst. Und das, sich da 3-4 Monate jeweils durchzukämpfen, war neu für mich und war unfassbar belastend und hat einen sehr einsam gemacht in der Zeit und sehr, weiß ich nicht, ist einfach, ich habe gewusst, ein drittes Mal, das schaffe ich nicht.
Ja.
Und da habe ich dann auch zu dem Arzt am Schliersee, Dr. Murisch, Shoutout, wer große orthopädische Geschichten hat, hat er gut aufgehoben, wenn er da mal die Fahrt in Kauf nimmt, der macht auch viel mit Wintersportlern, Ski Alpin und so, Fußball, auch viel Profifußballbereich. Der hat ja gesagt, er redet mit dem Chefarzt, der macht mit ihm einen Deal, wenn er falsch liegt. Und das war auch weird. Also ich bin gar nicht empfänglich für so esoterische Sachen. Ich bin wirklich null empfänglich für esoterische Sachen. Aber der ist dann hin und hat dann gesagt, der hat dann irgendwann rumgedrückt am Knie und gesagt, ja, das ist nicht ganz optimal nachbereitet, oder? Und dann hat er gesagt, jein, an sich gut, aber bevor wir dann wieder ins Lauftraining so richtig starten konnten, habe ich ja direkt mir meinen rechten Fuß kaputt gemacht. Das heißt, wir hatten dann halt dann relativ schnell andere Fokusbereiche, wo wir uns drum kümmern mussten. Ja, da müsste man das und das noch machen. Das sag mal, das ist dein Physio. Hat sich ja dann als wahr herausgestellt. Das hat er aber nicht, ich weiß nicht, an was der das gefühlt hat oder an was für Muskelstrukturen er das gesehen hat, weil wir haben da kein MRT von dem Knie, kein frisches gehabt. Und das MRT wiederum, beziehungsweise es war ein CT, weil er die Schraube im Fuß war, das Frische von dem rechten Fuß wollte er gar nicht sehen, sondern er hat gesagt, ob ich ihm vertraue. Und ich dachte mir so, oh Gott, jetzt geht das nicht. Ja. Ich kenne dich seit 10 Minuten, weiß ich nicht, er wird gerne einen Schmerztest machen. Ich sagte, wenn ich auf was gar keinen Bock habe, wenn ich gedacht habe, dass wir jetzt an den Fuß da rumdrücken. Und hat den Fuß so ein bisschen voreingestellt und an so eine bestimmte Position gesagt, das drück so fest du kannst. Und er spannt dagegen. Und ich konnte volle Kraft drücken, ich habe gar nichts gemerkt. Und das war für mich so unerklärlich, weil ich konnte nicht laufen. Also ich konnte, sobald ich versucht habe zu laufen, hatte ich so einen krass intensiven Schmerz innen drin an diesem Knochen. Ich sagte, warum geht das jetzt? Und er hat gesagt, also seine Hypothese ist, dass diese Schraube scheiße sitzt in dem Fuß und da im Knochen irgendwas irritiert was dir Schmerz verursacht oder in Schwingung gerät, wenn du halt auftrittst und läufst. Und er ist sich 90% sicher, wenn wir die Schraube entfernen, habe ich keine Probleme mehr. Üblicherweise aber so, du guckst ein MRT-Bild an und dann sagt natürlich der Chirurg, naja, wir machen die Schraube raus, und wir haben eigentlich schon die Pflicht als Ärzte, einen Zustand dann besser zu machen als so, wir machen jetzt nicht nur die Schraube raus und ziehen es wieder zu und dann sagst du in 3 Wochen wieder, jetzt machen wir es doch nochmal oder so, sondern eigentlich macht man dann halt zum Beispiel diese Smongiosa-Plastik, um sicher zu gehen, danach ist super. Und der Deal war zwischen den beiden, weil die sich gut kennen, es wird wirklich nur die Schraube rausgemacht, und wenn es nicht gut sein sollte, also nicht gut aussieht, dann kann ich erstmal aufwachen und danach entscheiden, wie ich damit umgehen möchte. Entweder ich beende die Karriere und dann lassen wir es einfach so, wie es ist, oder was auch immer. Ja, die OP hat laut OP-Bericht 4 Minuten gedauert. Okay. Die haben die Schraube rausgemacht, alles sah super aus, haben danach zugenäht, fertig. Ich habe, glaube ich, 6 Wochen pausiert. Beziehungsweise konnte, nachdem die Fäden gezogen waren, schon alternativ ein paar Sachen machen. Und 8 Wochen später bin ich wieder gelaufen.
Krass.
Und das war...
Das ist so heftig, wenn... Ja.
Also Ärzte, Physios, Trainingstherapeuten, all sowas. Ich habe da so einen krassen Respekt davor, ja, was Menschen teilweise sehen oder fühlen, ja, können. Ja. Nicht, dass man nicht heute Erfahrung, die Technik auch hat, sowas sichtbar zu machen, aber einfach die Erfahrung. Ja, ja, das ist für mich Wahnsinn.
Wahnsinn. Krass. Und crazy, weil ich muss gerade auch an einen Gast hier, den kennst du vielleicht sogar, auch Physio, der hat bei einem Fußballer fast sowas Ähnliches erzählt, so quasi, hey, mach mal den und den Winkel, zack, da ein Foto, und dann auf einmal sieht man ganz was anderes, zack, und das Thema war erledigt.
Ja.
Und davor rennst du nur, also wie viel Impact das dann doch irgendwo hat, zu wem und was du machst und zu wem du gehst.
Ja, es hat, glaube ich, viel mit natürlich Glück zu tun, dass du an solche, ja, Menschen gerätst, dass du ein Umfeld hast, wo vielleicht jemanden kennt und weiß, der ist halt so gut, wie er ist. Aber es liegt natürlich auch ganz viel dran, das kann man jetzt wieder versuchen, eine Parallele zu schaffen zwischen Sport oder auch anderen Berufen, die mit vielleicht auch mit Sport zu tun haben. Am Ende des Tages geht es immer ganz viel um Leidenschaft für das, was sie tun. Und ich will jetzt dem Arzt in Nürnberg, ich wünsche ihm nichts Schlechtes, um Gottes Willen, der hat bestimmt schon viele Sportler betreut und vielleicht hat er auch nur einen scheiß Tag gehabt oder hat gedacht, ich bin nicht wichtig genug, weil ich bin kein Fußballer oder keine Ahnung. So sollte man, glaube ich, als Arzt nicht umgehen, weil ich glaube, du solltest schon versuchen, jeden Menschen als Individuum zu betrachten, egal ob der sportlich, ja, das oder das macht oder gar keinen Sport macht und eine Oma ist oder keine Ahnung. Aber der Unterschied, würde ich jetzt sagen, zwischen dem in Nürnberg und Dr. Murisch am Schliersee, und ich habe Gott sei Dank auch danach noch viele tolle Ärzte kennenlernen dürfen und Physios und so, ist die Art und Weise, wie die auftreten. Also sein Auftreten allein hat so eine positive Aura geschaffen. Dieses, er nimmt sich Zeit für mich, er setzt sich mit deinem Fall auseinander. Er wollte, dass ich ganz viel darüber erzähle, wie sich das darstellt und keine Ahnung. Und diese Selbstvertrauen, was er auch ausgestrahlt hat, aber auch nicht aufgesetzt gewirkt hat, zu sagen, wir kriegen das hin. Ich bin ziemlich sicher, dass das das und das ist und wir kriegen das hin und du wirst noch laufen, du hast noch viele Jahre vor dir. Ich bin rausgegangen nach einer halben Stunde und dachte mir, alleine das Gefühl, nicht so abgefrühstückt zu werden in 5 Minuten und zu sagen, ja, passt, guck eine Minute auf das Bild, nee, pass, hör auf am besten damit.
Ja.
Sondern dieses, er nimmt sich der Problematik an, diese ganze Geschichte davor, und vermittelt dich dann auch an Leute, die da weiterhelfen können, Physios. So bin ich dann zu meinem Physio gekommen in Regensburg, der in Regensburg inzwischen auch eine eigene Praxis hat oder Mitteilhaber ist, aber so aus dem Klaus-Eder-Kosmos ist, die ja in Donaustauf ein riesen Reha-Zentrum haben, wo ja die ganzen aus aller Welt Sportler und Promis ja auch hinkommen nach ihren OPs. Das ist natürlich ein totaler Zufall, dass die halt vor den Toren Regensburg sind. Aber der kennt den halt vom DFB. Die waren beide damals in der U21 tätig. Und Jan Kerler, immer noch mal ein Physio und inzwischen ja auch guter Freund. So bin ich in seine Reha-Praxis gekommen, und jetzt schlage ich mal wieder einen Bogen, damit wir ein bisschen zum Krafttraining zurückkommen. Auch da in Zusammenarbeit mit ihm und seinem Trainingstherapeutenteam haben wir auch nochmal Krafttraining dann für uns verändert. Weg von, was ich davor dann viele Jahre gemacht habe, sehr viel statisch, sehr viel an Geräten teilweise eingespannt sein, sehr viel isoliert, ja, Muskeln so. Ja. Haben die angefangen, das geht leider noch nicht in diese Calisthenics-Richtung, weil das finde ich ja spannend, auch das Training, was wir heute gemacht haben. Aber zumindest mehr in eine Richtung bezogen auf die eigentlichen Bewegungsabläufe.
Ja.
Also nicht zu sagen, ich mache jetzt einfach hier, ich trainiere jetzt einen Beinbeuger und bin hier eingespannt, zack, 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 weil ich möchte einen stärkeren Beinbeuger, ja, haben oder Beinstrecker oder keine Ahnung, sondern zu überlegen, was ist denn die Bewegung beim Laufen? Welche Muskelgruppen werden beansprucht? Wie verläuft es? Wenn du rechts auftrittst, dann wie geht es durch den Körper?
Wie ist die Muskelkette?
Genau.
Ja.
Und das fand ich total cool und spannend, und ich glaube, dass das mir lange Zeit auch noch gut geholfen hat, durch dieses Marathontraining die letzten Jahre zu kommen. Na, irgendwann kommen immer mal, das lässt sich nicht ganz vermeiden, wir machen keinen Gesundheitssport, ich will das jetzt auch nicht, wie soll ich sagen,
schön reden.
Ja, nee, also genau, ich wollte gerade sagen, manchmal wirkt es ja so, als ob dann so ein Sportler versucht, noch so das Geilste mal zu erzählen, also ob das Geilste ist, so, da die Verletzung, da.
Ach so, ja,
das ist ja. Das ist natürlich scheiße, dass sowas passiert, ja. Hast du ja nie Bock drauf, dass sowas passiert, aber wir machen keinen Gesundheitssport. Meine Perspektive jetzt, ein Jahr nachdem ich meine Karriere, meine Leistungssportkarriere beendet habe, ist eine ganz andere, deswegen fand ich es heute so spannend, auch mit dir den Tag zu verbringen, das Training mit dir zu machen, so ganz andere Eindrücke aufzusaugen, die ich jetzt so noch nicht kannte. Mhm. Für mich geht es jetzt in meinem restlichen Leben, klingt ganz weird, wenn man das mit 36 sagt, aber mit meinem weiteren Leben so. In meinem weiteren Leben geht es darum, ich möchte ein guter Vater sein, das heißt, ich möchte mit meiner Tochter spielen können, ich möchte meine Tochter easy rumtragen können, ich möchte so gesund sein, wie ich kann, auch trotz der 20 Jahre Leistungssport, die werden sich bestimmt irgendwann bemerkbar machen, trotz alledem. Ich möchte so fit wie möglich sein, sowohl im Ausdauerbereich, aber ich möchte vor allem im Kraftbereich versuchen, Fortschritte zu machen, was hoffentlich leicht geht, weil da gibt es ja nicht viel, was man sonst, sagen wir mal, der Hüfte aufwärts gemacht hat als Läufer. Es ist ein anderer Fokus, auf den es geht. Als Leistungssportler ist man bereit, einen gewissen Preis dafür zu zahlen für Leistungsoutput. Mhm. Es ist ein sehr monotones Training, Laufen an sich, eine sehr monotone Bewegung, eine tendenziell, wie soll ich sagen, hoher Impact oder Verschleiß. Ne? Und da war der Ansatz für Training nur Verletzungsprophylaxe, Laufökonomie. Mhm. Und das waren die Sachen, die man, glaube ich, da versucht hat, parallel zu verbessern. Und damals gab es, oder gibt es immer noch dort in Regensburg in der Praxis, einfach ein ganz cooles, auch findiges Team, finde ich, an Trainingstherapeuten, die teilweise selber einen sportlichen Background haben, die meisten eher aus dem Fußball kommen, aber sich trotzdem reinversetzen können, okay, was passiert da? Dann wurde es vielseitiger in Bezug auf weniger, ja, doch auch Kniebeugen natürlich schon mal. Aber teilweise haben wir dann auch Kniebeugen gemacht, nur mit Scheiben auf einer Seite, um so eine Asymmetrie reinzubringen. Mhm. Wie spannst du dagegen? Aber Übungsausführung muss natürlich möglichst gerade sein, sozusagen. Ja. Dass du auf einem Bosu-Ball Ausfallschritte machst und dann hast du noch so einen, da musst du mir helfen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Stange, die im Boden eigentlich verankert ist, aber
Landmine heißt es. Ja,
ja, ich wollte sagen, das sieht ihr schon, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und da hast du oben so Scheiben drauf, das macht dann schwierig und dann kriegst du das von der Seite, musst dann nach da und dann hast du aber ein Seil oder ein Gummiband ums Knie, was steht, das zieht darüber ein Deuserband oder so. Ja. So in diese Richtung, alles mit Kettlebells einseitig und so. Das war für mich zur damaligen Zeit was Neues, war spannend und hatte auch voll das Gefühl, dass das fürs Laufen an sich nochmal, auch nochmal einiges gebracht hat.
Mhm. Ja. Krass. Mega spannend. Ich muss gerade meine Fragen sortieren, weil ich gerade so viele Fragen gleichzeitig schon habe. Weil ich glaube, diese eine Frage müssen wir auf jeden Fall noch beantworten, bevor wir dann da noch ins Krafttraining noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar, wie ist es denn am Ende des Tages, bei Olympia an der Linie zu stehen und loszulegen? Das ist die erste Frage. Ja. Und das Zweite, was dann darauf folgt, ist nämlich, wie ist es, wenn es vorbei ist? Weil du hast ja seit du 9 Jahre alt bist, eine Zielsetzung, da eine gewisse Vorstellung ja auch, die du da mitbringst und gleichzeitig eine Erwartungshaltung. Wie ist das? Wie kann das sein und wie fühlt sich's an? Und dann ist es aber irgendwann ja auch vorbei nach einem Lauf oder nach dem Rennen oder wenn dann das, wenn du wieder heimfliegst im Fliegersitz quasi eigentlich, das ist ja dann das Event so vorbei und der Hype vielleicht vorbei. Wie fühlt sich dann das an? So, weil das finde ich fast noch spannender zu wissen, weil das ja irgendwo dann die größte Zielsetzung, der du Ewigkeiten irgendwo hinterher geeifert bist, auch erledigt ist.
Ja. So. Ist spannend, also du meinst quasi, wie es unmittelbar ist nach den Olympischen Spielen quasi oder wenn man die Karriere beendet hat.
Als allererstes mal, wie ist es, wenn du da an der nicht in der Ziellinie, Startlinie, wie ist es so, wenn du denkst, boah krass, jetzt habe ich es erreicht, jetzt geht's ab.
Also ich habe es wirklich, das ist natürlich ein Prozess, erstmal überhaupt dieses ganze Nominierungsding, du läufst eine Zeit, dann musst du ja warten, laufen andere noch schneller, dann kommt eine offizielle Nominierung, dann kommt irgendwann diese Einkleidung, diese berühmte Einkleidung, das ist irgendwo im Norden in so einer Bundeswehrkaserne, ist dann so eine Turnhalle, wo diese ganzen Sachen aufgebaut sind, wo diese ganze Olympiakleidung dann bekommst, mit so einem Einkaufswagen da quasi rausfährst. Das ist schon ein sehr cooler Moment, weil da checkst du erstmal, es wird jetzt Realität so. Ne? Das ist die Sachen, die wirst du tragen, um irgendwie natürlich auch dein Land, Deutschland irgendwie zu repräsentieren und so. Das ist schon auch, es macht einen auch crazy, stolz auf jeden Fall. Ne? Also, du weißt ja, dass du auch einer von nur sehr wenigen Menschen bist, der dieses Privileg innehat, das machen zu dürfen. Das ist natürlich krass. Ich glaube, wir waren die Ersten, wir hatten eine gewisse Durststrecke davor, muss man sagen, im deutschen Marathonbereich. Wir waren die ersten deutschen Marathonläufer seit, ich glaube, 20 Jahren, die wieder überhaupt Deutschland bei Olympischen Spielen im Marathon vertreten konnten, weil es viele davor auch nicht gepackt haben. Mhm. Und selbst im Flieger hat sich das noch ganz surreal angefühlt. Als wir am Tag des Rennens langsam im Bus dahin gefahren sind, hat sich schon, ich war schon natürlich krass angespannt und so, schon so ein bisschen aufgebaut. Aber ich glaube, erst als wir, das Start muss man auch dazu sagen, war im Sambodromo. Mhm. Also anderweitig sicherlich bekannt, aber das war dann auch so eine Kulisse mit so riesen Steintribünen und dahinter war dann so eine Art Aufwärmareal, was sie dafür eingerichtet haben. Und dann sind wir da eingelaufen, es war alles ein bisschen, die Busse waren zu knapp da, nicht so gut organisiert vieles dort. Es war ein sehr kurzes Aufwärmen, es hat dann auch noch geregnet in den Strömen. Du warst dann irgendwie so ein bisschen so hektisch, du hast das so nicht so richtig, alles so richtig aufsaugen können. Und dann ist auf einmal, wir müssen schnell zum Start, weil die müssen jetzt noch Aufnahmen vom Fernsehen und abfilmen und dies, das. Das ist ja dann auch alles so ein bisschen fürs Fernsehen geplant, 15 Minuten vorher. Und ich weiß nur, dass ich dann doch nochmal, wir hatten Zeit, so ein, zwei so Steigungsläufe zu machen auf der Geraden, nochmal ein paar Sprints und dann sind wir so Richtung zurückgegangen, Richtung Startlinie, uns da aufgestellt. Und dann siehst du natürlich Eliud Kipchoge, irgendwie so Weltrekordhalter und keine Ahnung, und andere krasse Leute, die du halt aus dem Fernsehen kennst. Ja. Die dann da sind und da hat es dann schon gerattert und als dann dieser Countdown runtergezählt wird, da war es so auf einmal sehr greifbar, sehr präsent, so, wo ich so gecheckt habe, es passiert jetzt wirklich. Mhm. Das ist jetzt 20 Jahre, nachdem ich das am Fernsehen angeguckt habe, stehe ich jetzt hier und ich laufe jetzt gleich einen Marathon. Und dann war es aber sofort, bist du dann in diesem Wettkampfmodus.
Okay. Mhm.
Und ja, dann bist du erstmal, dann kommen irgendwann die Strapazen dazu. Es war für uns sehr herausfordernde Bedingungen. Es war für mich ja noch gleich der dritte Marathon. Einmal auf die Fresse geflogen im wahrsten Sinne des Wortes, einmal gelaufen, qualifiziert.
Highlight.
Und dann auf einmal Olympische Spiele, wo du auch denkst, was mache ich hier? Das sind Leute, die seit wahrscheinlich 15 Jahren probieren, hier hinzukommen und jetzt das erste Mal dabei sind. Also das hat sich auch ein bisschen komisch angefühlt. Und durch diesen Regen am Anfang ist es ziemlich unwirsche Bedingungen geworden, weil es hat dann aufgehört zu regnen. Das Wasser stand aber noch teilweise auf der Straße. Und in Rio ist dann sehr schnell sehr warm geworden. Mhm. Und dann hast du dich gefühlt, als ob du in einem Dampfbad rennst. Boah. Und da haben sich echt katastrophale Szenen abgespielt. Leute, die zusammengebrochen sind, also kollabiert, Muskelkrämpfe, teilweise sich übergeben haben, einfach wegen der Überlastung und dann ihre Getränke nicht behalten konnten. Und also Das waren schon extreme Situationen, okay, auf jeden Fall. Und im Ziel, also der Moment des Überschreitens der Ziellinie, der war dann schon krass. Also einerseits irgendwie Freude, klar, einerseits Erleichterung, Erschöpfung, eine ganz weirde Mischung. Und ich glaube, einer der ersten Momente war, als ich da auf diesem Boden lag und dann ein guter Freund von mir, ein Schweizer, Abraham Tadese, der kam zu mir und der ist auch gut gerannt, ich glaube, der ist Fünfter geworden oder Siebter, mhm, an dem Tag. Den habe ich kurz zuvor erst kennengelernt. Der kam dann, hat mir so geholfen aufzustehen. Da gibt es ein sehr cooles Foto. Es hängt bei mir tatsächlich im Büro. Ich bin wirklich jemand, der zu Hause, du wirst bei uns zu Hause nichts jetzt von mir finden, groß. Also weil ich kulte mich da jetzt nicht irgendwie so zu Hause irgendwie ab, ja, oder keine Ahnung, da gibt es keinen Schrein von mir selber oder sowas. Aber es gibt zwei Bilder, die, glaube ich, es zumindest in mein Büro geschafft haben. Das eine ist tatsächlich so ein Olympia-Collage mit dem offiziellen Zertifikat, mit diesem Pin oder so einer Medaille, die du bekommst, mhm, als jemand, der bei Olympischen Spielen teilgenommen hat, mit ein paar Erinnerungen, mit so einer Kette, mit der Akkreditierung, wo du so, mhm, Länderflaggen sammeln kannst. Das tauschen die Leute immer unter sich. Geil. Du suchst immer die seltenen Länder zu bekommen. Die kleinen Nationen, die sind da sehr, sehr, sehr im Hype. Und so das gibt's. Und dann ein Foto tatsächlich von diesem Moment, wo, ich weiß gar nicht, hat mir dann jemand aus der Schweiz geschenkt, einen Kumpel, mhm, weil es war im Schweizer Olympia-Buch scheinbar abgedruckt. Mhm. Da gibt es halt ein Buch, das bringen die so besondere Momente irgendwie raus. Und der hat dann die Fotografen kontaktiert, ob er das bekommen kann, hat mir das geschenkt, wo man halt so auch sieht, ja, es geht um Medaillen, es geht um Wettkampf, aber es geht auch um dieses, und das ist bei Olympischen Spielen unter uns Sportlern schon noch so. Man, mhm, kann über Olympia sagen, Kommerz und alles Scheiße, das stimmt auch in großen Teilen, mhm, heutzutage. Aber diese Bedeutung, diese ursprüngliche Bedeutung Olympische Spiele, die ist bei allen noch
selber
da.
Ja.
Und dieses Gemeinschaftliche, so dieses, ja, wir machen einen Wettkampf, aber irgendwo ist es immer noch dieses Völkerverständigende, mhm, und dieses, und wie gesagt, ja, Tade, sein Spitzname, den habe ich ein paar Tage vorher über Adidas kennengelernt, weil er auch bei Adidas unter Vertrag war. Haben uns direkt gut verstanden und er war der Erste, der dann quasi zu mir kam und mir so quasi aufgeöffnet hat. Und dieser Moment, wo ich so im Begriff bin aufzustehen und er mich so hochzieht, das haben die so fotografiert. Das sieht sehr, sehr schön aus und erinnere mich eben an dieses, ja, es ist nicht nur ein Gegeneinander, es ist vor allem auch ein Miteinander und ja, neue Leute kennenlernen. Und der nächste Moment war, was kommt jetzt?
Ja.
Weil ich habe mein ganzes Leben nur bis zu diesem Moment gedacht, so, ja, das ist das, was ich erreichen wollte. Und du stehst dann da, hast ein Interview beim ZDF bei Norbert König gemacht, gehst, mhm, jetzt in diese Mixzone. Dann war klar, meine Family ist runtergeflogen, meine jetzige Frau war da, das war cool. dass die dann da waren, mit diesem Moment mit sich erleben konnte, total emotional, weil natürlich gerade auch meine Eltern, mein Bruder und so, die haben ja diese ganze Phase von klein auf mitbekommen, diese ganzen Tiefen auch und so. Klar, Familie ist eh close, aber die wussten ja auch, wie viel ich gelitten habe dafür. So, ja. Ne? Also damit meine ich jetzt nicht nur körperlich, auch seelisch, ja, in diesen Phasen, wie gesagt, wo du, das ist ja auch so ein Ding, dass die Leute denken immer nur, weil du sportlich einen gewissen Erfolg irgendwas, dass es dann die Selbstzweifel gibt. Es gibt eine Menge Selbstzweifel, ob das der richtige Weg ist, den du im Leben eingeschlagen hast, so in eine Richtung zu gehen und dafür auch auf vieles zu verzichten. Aber natürlich, der Moment selber macht es gleichzeitig wieder wert auch. Wobei ich jetzt da auch rückblickend sagen muss, Olympia, ob es geklappt hat oder nicht, jetzt kann man natürlich leicht sagen, wenn man da war. Also natürlich, ich möchte diesen Moment nicht missen, das ist toll. Aber was man natürlich auch nicht ganz vergessen darf, ist dieser Weg dahin, diese 15 Jahre vielleicht, wo du dich richtig krass da reingehangen hast, diese Menschen, die du auf dem Weg kennengelernt hast, die besten Freunde in meinem Leben habe ich da kennengelernt, meine Frau habe ich über den Sport kennengelernt, das, was mir Laufen gegeben hat, charakterlich, überhaupt so Disziplin, das ist ja das, was dich eigentlich, glaube ich, ausmacht in dem Bereich. Und klar, die Kirsche obendrauf ist natürlich, dass man es erleben durfte, dass man heute sagen kann, wenn mich jemand fragt, ich bin jetzt auch keiner, der im ersten Gespräch mir erzählt, achso, ich war übrigens bei Olympischen Spielen, ja. Das mache ich natürlich auch nicht. Man sieht es vielleicht noch ein bisschen auf der Haut, das machen natürlich viele Sportler, die das mal erreicht haben, dass man das irgendwo auf dem Körper verewigt. Ich bin überhaupt kein Tattoo-Freund, aber ich habe mir als 16-Jähriger meinem 16-jährigen alter Ego, das hat sich geschworen damals, wenn ich das mal schaffen sollte, da habe ich ja gedacht, das wird ja nie passieren, dann werden die 5 Ringe sicherlich mal irgendwo tätowiert.
Geil.
Und danach bin ich das erste Mal, und das war, glaube ich, rückblickend auch eine coole Entscheidung, weil ich auch als Sportler in der Zeit ganz, ganz wenig Geld hatte. Du hast von der Hand in den Mund gelebt, du hast oft im Oktober nicht gewusst, wie du im Dezember deine Miete zahlst. Ich habe die letzten Ersparnisse, die ich hatte, die ich teilweise von meinen Großeltern vererbt bekommen habe, habe ich noch damals 2016 ausgegeben für meine Trainingslager. Krass. In St. Moritz, die der damals gesagt haben, ja, das kriegt ihr jetzt mal und ihr werdet schon wissen für den Moment, wo ihr das dann brauchen könnt. Und bis zu dem Zeitpunkt, danach hat es aus verschiedenen Gründen, hat man dann schon auch noch okay Geld verdienen können, die Jahre, die danach kamen, aber da hat natürlich Olympia viel dazu beigetragen, dass wir die Ersten wieder waren seit langer Zeit, es war so ein bisschen neuer Laufboom, und gab dann halt Marken wie Adidas und Co., die das auch aufgreifen wollten, aber bis dahin, neben Schule, Studium, Trainingslager selber finanzieren, oft Laufschuhe selber kaufen, Müller-Wohlfahrt, also Top-Adresse auch ärztlich sicherlich, aber da brauchst du auch nicht mit einer AOK-Krankenkarte auflaufen, die wissen nicht, was das ist. Also, das ist halt so, die machen einen Top-Job, um Gottes Willen, die sollen auch gut bezahlt werden, aber es ist halt so, dass Sport kostet relativ viel Geld, auf so einem Niveau, auch beim Laufen dann, wenn man das so intensiv betreibt mit Trainingslagern und all so einem Zeug, und deshalb, ja, war das bis dahin ein sehr aufreibender Weg, glaube ich auch, und ich war mir unmittelbar nicht klar, ob ich weitermachen will, und wir sind dann 3 Wochen tatsächlich noch in Brasilien verreist, wollten das Land anschauen, alles ein bisschen so Iguazu-Wasserfälle, Amazonas, das waren tatsächlich noch meine Frau mit dabei, und Felix eben, der ja überhaupt dafür verantwortlich war, dass ich dann da war.
So, ja.
Und das war das Beste ever. Ich konnte 3 Wochen mal komplett abschalten.
Ja.
Ich bin in 3 Wochen keinen einzigen Schritt gelaufen. Bin dann mit Felix zurückgeflogen, Barbara musste ein bisschen eher fliegen, und sind dann erst zu ihm nach Hause, nach Frankfurt. Das Erste, was wir gemacht haben, als wir in Frankfurt angekommen sind, bei seinen Eltern, Laufschuhe angezogen, laufen gegangen.
Geil.
Und da habe ich gewusst, nee, das, also ganz ohne Laufen kann ich es mir nicht vorstellen.
Ja.
Und ich glaube, ein Glücksgriff oder eine glückliche Fügung war, dass ich halt in der Zeit für mich Marathon noch so neu war, dass es einfach noch spannend war. Und ich dachte, da wird noch viel möglich sein, sich zu verbessern und so. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich dann ja von 2016 aus das Ganze ja nochmal 7 Jahre gemacht habe.
Mhm. Krass. Crazy, weil das hört sich voll gesund an auch irgendwie, weil viele fallen dann in ein extremes Loch und so weiter. Und allein die Tatsache, dass du das auch so siehst, zu sagen, ey, es ist nicht nur Tag X, sondern die 15 Jahre, was ich da eigentlich erleben durfte und auch von coolen Leuten lernen durfte oder auch coole Leute kennengelernt habe, darum geht es eigentlich.
Ja.
Und nicht nur, ich habe es jetzt erreicht oder Tag X ist da und was kommt danach.
Genau.
Das ist eigentlich voll schön zu sehen oder zu hören, weil ich glaube, das ist auch für danach die Zeit dann eben, weil was Krasseres kann ja eigentlich nicht mehr passieren, außer bei Olympia mal mitzulaufen oder jetzt in dem Sport.
Also ich war ja nie, ich habe es jetzt hier, glaube ich, schon ein paar Mal angebracht, also ich will mich nicht wiederholen, Leute, die hier zuhören, ihr wisst Bescheid, aber doch mal, ich möchte es betonen, ich habe mich selber nie gesehen und ich war auch nie irgendwie das krasseste Talent. Also es wäre komplett vermessen gewesen, davon also zu für sich auch zu sagen, selbst wenn man es nicht nach außen kommuniziert, zu sagen, ich will eine Medaille mal gewinnen bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen. Dafür habe ich überhaupt nicht das Talent gehabt. Für mich war immer das größte vorstellbare Ding, was ich schaffen kann, also ja, ich bin auch ein paar Mal Deutscher Meister geworden und so, okay, fair enough, das ist natürlich toll, toller Erfolg, ich will jetzt auch nicht kleinreden, das ist auch eine Ehre jedes Mal gewesen, dass du dann in dem Jahr oder in dem Moment der schnellste Deutsche über whatever warst, 5000 Meter oder keine Ahnung, Halbmarathon. Aber trotzdem, das für mich, als wie gesagt, hängt mit diesem Kindheitsding, Olympia, Fernsehen, ich weiß auch nicht, was die Mischung war, aber dieses Olympia ist halt nicht einfach nur eine WM. Ja, es ist theoretisch die gleichen Nationen, die teilnehmen können, aber es findet nur alle 4 Jahre statt. Da muss alles passen, dass du in dem Moment Peak-Shape hast, gutes Rennen hast und das macht es einfach so wahnsinnig besonders. Und das war für mich einfach das Krasseste, was ich mir habe vorstellen können. Und klar wollte ich danach auch nochmal dahin. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. 2020 kam dann ja die Pandemie, dann ist verschoben worden. Dann habe ich in dem Jahr, wo es verschoben wurde, praktisch im Frühjahr mir Muskelbündelriss in der Wade geholt, dann war es vorbei. So schnell geht das. Also, du hast das ein Jahr irgendwie, gut, passiert das hoffentlich auch nicht so ständig, dass es so ein Weltereignis gibt, aber das hat schon mal die ganzen Plan durcheinander gebracht und dann hast du halt nur noch eine Chance gehabt. Ja. Und wenn dann, das gehört halt auch zum Leistungssport dazu, irgendwas mal nicht so läuft, dann war es das. Und deswegen macht es rückblickend mich aber umso demütiger, umso dankbarer, dass du einmal das Glück hattest, dass alles gepasst hat. Weil ich bin, wie gesagt, nicht spirituell oder sowas, aber ich glaube schon an so ein gewisses Karma, glaube ich schon. Also wenn du in der Lage bist, lange durchzuziehen im Sport, kann man ja vom Laufen mal lösen, bereit bist, lange durchzuziehen, dich dir in einer gewissen Disziplin zu unterwerfen einfach deine Hausaufgaben machst, dann wirst du für gewisse, vielleicht auch mal Rückschläge, die es irgendwo mal gibt, glaube ich, langfristig trotzdem auch belohnt. Es gleicht sich irgendwann aus. Und für mich war es dann vielleicht dafür, dass ich diese ganze Odyssee mit den OPs damals durchgestanden habe und gesagt habe, das kannst du nur nicht gewesen sein. Vielleicht dann irgendwann, wie gesagt, dieser Ausgleich, dass es dann im ersten Marathon eigentlich so gut gepasst hat, dass es dann für Olympia gereicht hat.
Voll cool. Mega, mega cool zu hören einfach. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen,
vielleicht müssen wir eher noch eine zweite Folge aufnehmen. Aber weil wir es ja am Anfang nochmal, weil ich hatte schon einige Fragen, aber weil wir es aber am Anfang kurz angesprochen hatten. Person XY hat 2x die Woche Zeit zu laufen. Würde jetzt gerne damit anfangen. Wie gehen wir das an? Wie würdest du das empfehlen, zu sagen, Training strukturieren, sage ich jetzt mal. Ja.
Wir hatten schon off-record ja schon ein bisschen gesprochen, dass durchaus, du ja gesagt hast, viele Leute, die bei euch trainieren, sagen, hey, drei Trainingseinheiten Kraft ist für mich super, passt perfekt, ich möchte aber die anderen Tage noch ein bisschen was machen. Da bietet sich Laufen aus vielerlei Hinsicht, glaube ich, gut an. Es ist wenig zeitintensiv, man kann es fast immer überall machen. Du musst nicht erst irgendwo hinfahren. Das ist ja immer das Coole am Laufen.
Deswegen ist es auch so eine geile Kombination mit Calisthenics.
Genau.
Weil du bist noch unabhängiger und flexibler eigentlich wie im Calisthenics. Da brauchst du halt nur eine Klimmzugstange und ein paar Ringe. Genau. Aber das war's dann auch. Du brauchst kein Gym, sonstiges. Richtig. Und deswegen passt es so geil zueinander eben.
Genau.
Genau.
Und deswegen, also wenn man vielleicht schon, ich sage jetzt mal, gewisse läuferische Vorkenntnisse hat, kommt darauf an, ist man schon mal halbwegs regelmäßig gelaufen, dann kann man da sicherlich schon ein bisschen schneller einsteigen, das auch spannend gestalten. Aber ich sage mal, fangen wir jetzt mal an bei, jemand macht 3x die Woche schon Kraftsport, aber sagt, ich möchte das Laufen dazu anfangen. Dann hängt es natürlich erstmal davon ab, also was ist der Ist-Zustand. Man kann klassisch anfangen, laufen, gehen, laufen, gehen, laufen, gehen, falls es konditionell einfach noch zu schwierig ist oder vor allem, weil auch vielleicht, also da muss man ja auch sagen, ich bin ja so ein Hemd, ne, aber wenn ja jemand einfach 100 Kilo Muskel ist, dann stelle ich mir das auch krasser vor, als ich mit meinen 70 Kilo Laufen anzufangen, wie gesagt, weil es ja einfach, du das 5-6-fache Körpergewicht pro Schritt abfängst. Dann ist es vielleicht gar nicht möglich, dass du sofort 30 Minuten durchläufst. Wenn man aber mal in der Lage ist, dass man sagt, hey, ich kann 30 Minuten gut laufen, das ist für mich was ich schaffen kann, und mir wird sonst zu langweilig oder ich habe nicht immer jemanden, mit dem ich zusammenlaufen kann, dann glaube ich, lohnt sich schon so ein bisschen noch zu periodisieren, weil es einfach das Ganze ein bisschen aufregender macht und auch andere Stoffwechselbereiche anspricht. Ich würde dann schon natürlich in Abstimmung mit dem Kraftsport zwei verschiedene, sehr unterschiedliche Einheiten machen. Mhm. Die eine wäre irgendwie so ein HIIT-Training, also was in so eine Intervallrichtung geht. Kann man ja auch ohne Stadion machen, also muss es nicht in einem Stadion machen, aber macht ja auch mal Bock, in ein Stadion zu gehen, Tartanbahn, mhm. 200 schnell, 200 locker oder mhm. ich mache 400er schnell und trab 200 mhm. Meter oder ich mache, muss ja nicht auch 1000 Meter, vielleicht ein bisschen lang, aber oder die Kenianer machen oft Minutenläufe. Ich laufe 10 Minuten ein, ganz locker irgendwo an der Isar, dann mache ich 10 mal eine Minute schnell, mhm. eine Minute locker. Mhm. Also eine Minute wirklich richtig 90-95% richtig knackig sprinten.
Krass.
Und eine Minute ganz locker traben. Aber es wichtig ist, dazwischen nicht stehen bleiben. Also alles in einer laufenden Bewegung. Ja. Und dann nochmal 10 Minuten auslaufen. Dann hast du, lass mich rechnen, 40 Minuten. Mhm. Das ist eigentlich zeitlich gut überschaubar. Mhm. Aber hast wirklich was, was das Herz-Kreislauf-System richtig fordert, was die Pumpe fordert. Eine Minute ist aber auch kurz genug, dass man es schaffen kann, dass du das ballern kannst. Mhm. So, ne? Das ist jetzt, ich sag mal, ab 40, 45 Sekunden, probiert es gerne aus.
Ja.
Wird es ein bisschen eklig.
Ja, das glaube ich.
Aber das sind halt die 15 Sekunden, die machen es dann halt auch geil. Endorphin-Boost auf jeden Fall garantiert, mhm. Weil das macht dich, das flasht dich halt schon, weil du dich da ein bisschen mhm. ausgepowert hast. Und die andere Laufeinheit, ich würde die auf jeden Fall nicht hintereinander machen, sondern ich würde das irgendwie zwischen die anderen Tage mit einbauen, ja. Würde ich was bewusst Längeres machen. Mhm. Der kann dann wirklich ruhig sein, der Lauf. Ja, wird der ein oder andere vielleicht denken, ist mir vielleicht zu langweilig. Also da gerne mit Partnerin, Partner,
Podcast,
Podcast gerne auch anhören. Ja, seid ihr hier an der Quelle. Mit einem Podcast das machen oder vielleicht auch einfach mal versuchen, Natur wahrzunehmen, wenn man das irgendwo hier im Umland von München ja bestimmt auch machen kann oder vielleicht auch an der Isar oder im Englischen Garten. Du kommst auch mal, wenn du gemütlich läufst und sagst, ich laufe vielleicht 60 Minuten oder ich schaffe vielleicht sogar über 60 Minuten am Stück mal zu laufen, da kann man ja spielen oder je nach, wie gesagt, individuellem Fitnesszustand, du kannst auch echt gut wegdriften. So dieses typische Runner's High ist nicht oft verbunden, also kann auch mal bei intensiven Sachen passieren. Bei mir war es meistens so, den Begriff gibt es wirklich. Also ich meine, ich habe das auch schon oft genug erlebt. Je häufiger du rennst, das war jetzt leider dann durch den Nachteil meines Jobs, desto seltener wird es, weil du kannst es jetzt nicht beliebig reproduzieren. Aber ich fand immer, die Läufe, wo du eigentlich keine Aufgabe hattest, ich habe jetzt kein Programm, was ich machen muss, wo du einfach so vor dich hintraben konntest, du schweifst manchmal so ab mit den Gedanken. Das fühlt sich dann an wie so ein Automatismus. Du bist gar nicht mehr so richtig hier. Manchmal kannst du aber auch richtig geile Gedanken fassen. Das passiert schon so einmal im Monat, würde ich sagen, wo du dann so richtig geilen Lauf hast, weil vielleicht das Wetter auch gut passt oder so. Und das ist deswegen gut, weil du damit natürlich ein bisschen Fettstoffwechsel trainieren kannst. Mhm. Eigentlich sagt man, ja, ab 90 Minuten, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht ganz vereinbar, weiß ich nicht, wie fit ihr seid, dass man in so eine Richtung kommt. Mhm. Aber ich glaube, wenn man jetzt erstmal anfängt, man ist in der Lage, aktuell 30, 40 Minuten zu laufen, dann kommt man gut zurecht. Dann macht es, glaube ich, Sinn, wenn man dieses Level hat, zu sagen, ich mache einmal was Knackigeres, wo ich mich auch richtig auspowern kann nochmal, was auch vielleicht so ein bisschen Laktatverträglichkeit nochmal gibt und auch die Spitzen, was die Pulsfrequenz anbelangt, mal nach oben treibt. Das ist cool, geht super schnell vorbei. Mhm. Also, das ist wirklich was, du läufst 10 Minuten ein, du bist dann vielleicht schon ein bisschen angespannt, kribbelt schon ein bisschen im Bauch, weil du weißt, dass es gleich geballert.
Rennen.
Und dann, ey, 10 mal eine Minute im Wechsel, also dann in Summe 20 Minuten. Du bist immer am Uhr gucken und du kannst so einen Timer einstellen. Mhm. Die 20 Minuten sind auch sauschnell um.
Ja.
Dann trabst du noch locker nach Hause. Das ist easy. Und das andere würde ich mal mit einer Stunde anfangen, Stunde locker.
Okay.
Wie er sagt, da tue ich mich ganz leicht, vielleicht Richtung 75
Minuten. Bisschen mehr dann.
Ja.
Geil.
Einfach locker traben. Das soll wirklich ganz, ganz easy entspannt sein.
Cool. Und das kann man ja über einen gewissen Zeitraum ja auch machen, weil man ja merkt, dann wird man immer entspannter oder die 70 Minuten werden easier
genau.
So. Und dann gibt es ja dann im Ende wahrscheinlich dann auch die einzelnen Parameter, die man verändern kann. Dann kannst du ein bisschen vielleicht weniger Pause, aber dafür
gleiche. Mal 2 Minuten schnell, 1 Minute locker dann halt irgendwann wirklich Richtung 90 Minuten gehen. Also da ist man natürlich in der Kreativität komplett frei, das weiter zu gestalten oder mal sagen, hey, ich will mal, übrigens auch eklig, kann ich auch empfehlen, 30-30 ist ekliger als 1 Minute.
Weil du weniger erholst.
Die Erholung killt dich.
Ja,
das ist, du denkst, 3 Sekunden, das ist ja gar kein Problem. Ja. Aber nach 5 Mal sage ich dir, du kommst mit der Pause irgendwann.
30 nicht mehr klar. Sekunden sind einfach nichts.
Das kann gar nicht sein. Wieso piepst die Uhr schon wieder? Das ist nicht euer Ernst. Da killt dich dann die Pause tatsächlich. Und was halt beim Laufen geil ist, nicht jeder muss Halbmarathon laufen, nicht jeder muss Marathon laufen, aber man merkt, wenn man gewisse Konsequenz beim Ausdauertraining an Tag legt. Also ich persönlich finde schon, so Konzentrationssachen sind oft besser, weil du natürlich auch irgendwann mittelfristig eine bessere Sauerstoff, Sättigung, weiß ich nicht, ob man es messen kann, aber du versorgst dich leichter mit Sauerstoff. Ich weiß nicht, was ihr für Uhren im Alltag tragt, ob es eine Apple Watch ist oder eine andere Smartwatch, die auch Herzfrequenz und so und vielleicht Schlaf tracken kann.
Ja.
Regelmäßiger Ausdauersport, reichen aber auch 2 Mal die Woche, gepaart natürlich jetzt mit dreimal Kraft, wird sich so krass auswirken auf auch auf Tiefschlafgeschichten, Durchschnittsherzfrequenz im Schlaf, im Alltag auch, wenn ihr das mal im Büro vielleicht schaut, wenn ihr gerade am Schreibtisch vielleicht auch steht. Und man ist insgesamt belastbarer, einfach geistig auch belastbarer und regeneriert schneller. Also einer der klingt paradox, aber einer der interessanten Facts auch bei Mittelstreckenläufern früher, was wir beobachten konnten, auch bei uns in der Trainingsgruppe, und da gab es halt zwei Lager. Es gab einmal das Lager praktisch, die halt sehr klassisch eher fast vom Sprint kommen trainiert haben, also auch durchaus viel Kraft, was jetzt nicht per se schlecht ist, aber sehr langsprintorientiert, viele harte, intensive, hochlaktazide Läufe, die musst du auch ab und zu machen, aber generell wenig Basiskilometer im Winter und immer schnell, und wir haben Angst, wir verlieren die Schnelligkeit und so. Und mein damaliger Ringsburger Trainer hat das ein bisschen anders verfolgt. Er hat gesagt, wir machen im Winter wie die länger, also Langstreckler, wir machen eine Grundlage, jetzt vielleicht nicht 160 Kilometer, aber ihr macht auch lange Läufe, ihr macht auch das ganz normale Grundlagentraining, ihr lauft vielleicht sogar mal Cross. Und wir fangen im Frühjahr an, dann Schnelligkeit sukzessive wieder aufzubauen. Und die konnten meistens eine sehr viel stabilere Saison im Sommer laufen, auch mit einer hohen Dichte an Rennen, weil die auch diese hochlaktaziden Rennen viel besser verstoffwechselt haben, viel schneller regeneriert haben. Auch im Sommer, wenn es darauf ankommt, wettkampfspezifische Tempoeinheiten zu machen. Das ist dann manchmal bei denen nur noch zwei Läufe, Messer zwischen die Zähne, gib ihm, bis Laktat aus dem Ohr rausläuft praktisch. Ja. Und auch ab und an mal der Mageninhalt vielleicht nicht mehr drin bleibt, weil Laktat so hoch ist.
Okay.
Haben die trotzdem auch solche Killer-Einheiten viel besser weggesteckt, weil die halt so ein gutes aerobes Niveau hatten einfach.
Krass. Ja, aber ich glaube, das macht schon mal sehr interessant, weil dann hat man zwei verschiedene Sachen, nicht zweimal einfach nur random loslaufen, sondern man hat so ein bisschen eine Zielsetzung.
Genau.
Und für die, die es halt wahrscheinlich eine Stunde nicht ganz schaffen, fangen
dann an. Wenn man sich unterhalten kann, falls man mit jemandem zusammenläuft, das ist eine gute Pace.
Ah, okay.
Wenn man sich nebenher fürs Lockere quasi, wenn du mit jemandem läufst und ihr könnt euch nicht mehr gut unterhalten, ist das.
Das ist eine gute, okay. Sehr geil.
Ja.
Und das mit Krafttraining kann man da, oder mit Calisthenics kann man da sehr, sehr geil verbinden.
Ja,
das glaube ich. Cool. Sehr, sehr geil. So, weil wir jetzt leider ein bisschen zum Ende kommen müssen, haben wir immer am Schluss, dass quasi jeder Gast, wir haben eine eigene Playlist zum Podcast und jeder Gast darf quasi zwei seiner Trainingslieder, die einen am meisten, sag mal, pushen, motivieren, nennen,
ja, geil.
Damit wir die quasi in die Playlist mit reinhauen können, um dann, wenn die Leute trainieren gehen, die Playlist sich reinziehen können und halt eben auch dann die Gedanken nochmal zum Gast fassen können, etc.
Ja.
Und das ist eine richtig geile Sache, weil mittlerweile hat die Form angenommen und ich selber höre die auch jedes Mal mittlerweile beim Training, weil da so geile Lieder dabei sind. Vielleicht nicht jedes Lied, das, weil es ist auch eine bunte Mischung natürlich. Aber deswegen wäre da die Frage, was quasi deine Lieblingslieder auch dahingehend wären.
Ich habe tatsächlich eine ongoing Playlist, wo oft erweitert wird um Songs, die ich irgendwo aufschnappe und cool finde und die dann auch gerne, früher habe ich sie oft gehört, vorm Training, um mich so ein bisschen aufzuputschen. Nummer eins, das habe ich relativ neu erst irgendwie gefunden, ich glaube, das Lied ist aber nicht neu. Das heißt Gangster Track von Dark Boy. Das fand ich ganz cool. Und das andere, oh Gott, wie heißt das? Es ist schon ein bisschen älter. Das bin ich aber bei meinem, das habe ich so rauf und runter gehört, bei meinem Marathon, wo ich nochmal Bestzeit gelaufen bin, Valencia 2020. Ach Gott, oh Gott, da müssen wir jetzt, wie schnell.
Tief in die Spotify.
Ja, wie schnell müssen wir das jetzt finden hier? Das wäre gut. Das fand ich sehr, sehr geil.
Wenn du es nicht findest, dann kannst du mir gleich dann nochmal schicken. Dann füge ich das auf jeden Fall mit hinzu.
Cradles von Suburban.
Okay, machen wir einen Screenshot, dann kannst du mir den gleich dann geben. Okay, perfekt.
Ja.
Nice. Ja, dann hauen wir die mit rein.
Wie viel Tracks habt ihr schon?
Ich müssen dann 24 sein mit deinen dann, glaube ich. Sowas, plus minus.
Cool.
Und jede Woche wird die größer.
Geil.
Also es ist langsam schon ein Training, was man es hören kann. Also ist schon gut.
Ich finde es mega. Also ist eine gute Idee.
deswegen, Philipp, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Für deine Zeit, war ein richtig geiler Tag heute.
Sorry für meine stimmlichen Schwierigkeiten zwischendurch.
Alles gut, hat sich ja gut gefangen.
Man möchte meinen, dass die Podcaster ihre Stimme so trainiert haben, dass das üblicherweise kein Problem sein sollte. Aber ich weiß auch nicht, irgendwas habe ich im Hals.
Aber wir sind ja schon seit um 12 Uhr am Machen, haben wir viel gequatscht, trainiert gemeinsam, gegessen. Kai war noch da, war ein geiler Tag.
Ja, hat Bock gemacht. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den ganzen Tag hier bei dir in München. Mega. Auch mega Studio hier.
Dankeschön.
Ich wollte gerade sagen, die Hörer werden es wahrscheinlich ja durchaus auch von dem ein oder anderen Video wahrscheinlich schon kennen. Ja.
Absolut, absolut. Ja, letzte Worte gehören immer dem Gast und dann machen wir einen Deckel drauf.
Ja, ich habe mich gefreut, heute hier mal sozusagen ein bisschen fachfremd zu Gast sein zu dürfen. Ja, wir sind vielleicht nicht ganz so tief ins Training reingekommen, aber ihr habt auch gemerkt, das ist natürlich bei uns auch vielerlei Hinsicht, glaube ich, zumindest in den Anfängen, in den Basisvereinen, glaube ich, gibt es da viel ungeschöpftes Potenzial, was Kraftsport anbelangt, was man, glaube ich, noch besser machen kann. Ich bin absolut überzeugt davon, dass Kraftsport, Calisthenics in jeder Sportart einen Mehrwert und eine Bereicherung darstellen können, egal ob es jetzt für mehr Performance ist oder für eine mehr Robustheit sozusagen, Verletzungsprophylaxe. Ich fand den Tag heute super hier mit dir, Felix. Ich fand es spannend, was wir nur in der Stunde, anderthalb schon mal an Übungen, was du mir gezeigt hast. Ich bin da komplett unbeschriebenes Blatt und ist für mich tatsächlich der Ansporn jetzt nach der Karriere, wo ich auch so ein bisschen suchend bin nach sportliche Motivation, möchte ich mal sagen, in so eine Richtung zu gehen, dass ich sage, ich möchte mich eher ein bisschen in diese Kraftrichtung orientieren, weil ich da halt einfach in meinem ganzen Leben wenig gemacht habe und ich das spannend finde. Und ja, 2-3 Mal laufen reicht mir inzwischen auch. Müssen keine 200 Kilometer mehr sein.
Dann können wir ja 2-3 Mal Calisthenics mit hinzufügen.
Ja, gerne. Ja.
Mega.
Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen und du konntest einiges mitnehmen und vor allem auch Inspiration, weil die Story, die ist schon wirklich inspirierend, wenn man wirklich was will, das dann wirklich durchzuziehen, das ist schon der Hammer und ich glaube, der Philipp hat das bewiesen, dass wenn man was will und es durchzieht, dass es dann auch klappt, beziehungsweise dass man das Beste dann auch daraus holen kann. Wie am Anfang auch schon kurz erwähnt, wir hatten ja nicht mehr ganz so viel Zeit hinten raus, um dann noch mehr über Training und Lauftraining und vor allem Kombination mit Calisthenics Training zu sprechen. Deswegen wäre hier auf jeden Fall noch eine zweite Episode sinnvoll. Wenn du da Lust drauf hast, dann schreib es gerne mal in die Kommentare. Dann machen wir gerne nochmal eine Version 2 mit dem Philipp und dann sprechen wir mal darüber, wie man optimal den Laufsport mit dem Krafttraining, im Idealfall natürlich mit dem Calisthenics-Training, kombinieren kann, um das Maximale aus beiden Welten rauszuholen. Denn es ist extrem möglich, extrem gut möglich. Wir haben bei uns im Training sehr, sehr, sehr viele Leute, die auch laufen, teilweise auch Triathleten, Triathletinnen, die Calisthenics machen, um stärker zu werden, eine gute Basis aufzubauen, vor allem eine starke Körpermitte zu bekommen, um dann auch nochmal einen besseren Output für das eigentliche Training im Triathlon oder im Laufen, was ja quasi Teil davon ist, zu generieren. Und dementsprechend kann man es super gut kombinieren. Wir haben da schon sehr, sehr gute Werte generiert. Und ich glaube, dass wir da im Gespräch mit dem Philipp noch mehr rausholen können, weil er absolute Vollprofi ist, was das ganze Thema betrifft im Laufen. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da Lust drauf habt, auf eine zweite Folge, gerne in die Kommentare unter dem Podcast oder natürlich unter YouTube. Ansonsten, wenn du mit Calisthenics durchstarten möchtest, reinkommen möchtest in den Sport, bist du herzlich eingeladen, dir einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch zu vereinbaren. Dann schauen wir uns mal an, wo du da aktuell stehst und wie und ob wir dir da helfen können, um dich aufs nächste Level zu bringen oder einen guten Einstieg in den Calisthenics-Sport zu finden, denn das ist das, was wir den ganzen Tag machen. Denn ich hatte heute erst ein Erstgespräch, da hat sich jemand eingetragen und der hatte halt leider 3 Jahre lang gewartet, hat uns 3 Jahre lang verfolgt und hat sich nie getraut, einen Termin einzutragen. Jetzt hat er es gemacht. Wir haben ein Beratungsgespräch vereinbart, in dem wir sein Training komplett einmal umkrempeln werden und dementsprechend möchte ich da einfach zu dir auch nochmal sagen, weil er meinte nämlich so, er ist viel zu schwach für uns quasi und er kann so 5-6 Klimmzüge, das ist halt genau die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, aber genauso gut, wenn jemand noch gar keinen Klimmzug kann oder eben noch keine Liegestütze kann, dann ist er bei uns sehr, sehr gut aufgehoben, weil dann lernt man den Sport von Anfang an richtig, macht nichts falsch und spart sich hinten raus extrem viel Zeit. Von dem her kann ich dir das nur empfehlen, so früh wie möglich ins Gespräch zu gehen, weil die Zeit, die du noch überlegst, in der Zeit könntest du schon einen Handstand lernen, von dem her. Termin eintragen und gerne hier unten kommentieren, wenn du eine weitere Folge haben möchtest mit Philipp und mir, wo wir darüber sprechen, wie man Laufen und Calisthenics optimal aufeinander abstimmen kann. Und dann hören wir uns im nächsten Calisthenics-Podcast. Dein Flex. Ciao.